Montag. Was soll ich denn mit dir machen? Es ist der 13. März 2023. Draußen sind es 17 Grad. Es ist bewölkt und warm und stickig. Und ich hatte heute eine Fliege im Wohnzimmer entdeckt. Ich dachte mir so, bah, jetzt erinnere ich mich wieder an die Dinge, die im Sommer irgendwie richtig abfacken. So Fliegen und anderes Ungeziefer so in der Wohnung rumfliegt. Aber naja, ich freue mich trotzdem auf den Sommer. Ende.
Ich bin mal gespannt. ich bin mal gespannt, weil in der alten Bude war es so, da waren wir an der Luxemburger Straße da und da gab es so gut wie keine Viecher, die so in den vierten Stock fliegen und dann irgendwie da in der Stadt darum cruisen. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt hier im Rhein sind, ob die es schaffen, in den vierten Stock zu
locker
fliegen.
Bei dem Wind und so, oder ob die es gar nicht schaffen. Kein Problem. Fuck. Easy. Ja? Die fliegen sogar automatisch höher, weil die so Antrieb bekommen von unten. Antrieb.
Die haben so kleine Insektentrampoline da
unten. Quasi.
Über Ants.
was wollte ich sagen? Ich hatte gerade so einen geilen Gedanken. Ach so, boah, muss kurz ranten. Ich habe gestern irgendwie kurz ProSieben geschaut. Hier, wie heißt die Sendung? Mit Joko. Wer steht in der Show? Ja, genau. Mhm. Und da kommt ja aber zwischendurch Werbung. Zwischendurch ist gut, so alle zwei Sekunden. Naja, egal.
Wir gucken es immer in der Mediathek, da geht's voll. Mhm.
Naja,
wir haben gestern noch nicht geguckt, deswegen.
Inhaltlich, wie immer, nichts Spannendes, aber was mir aufgefallen ist, die haben ja voll viel Werbung gemacht für so Podcasts. Und das waren alles so Podcasts nach unserem Konzept. Also natürlich hat jeder Folge 1 und Folge 37 gehört, über das Konzept gesprochen haben.
Absolut.
Und ich fand es spannend, dass das jetzt so, dass es diese Kategorie der, wie haben die das genannt? Lifestyle war es nicht, es war eher so wie Reality-Podcast. Also Menschen, die einfach so über Leben reden und so weiter und so weiter. So ein bisschen wie Reality-TV. Also eigentlich sind wir die Geissens, aber halt nur auf Podcast-Ebene.
Kann ich Kim Kardashian sein?
Nee, wir sind super geil übrigens. der heißt ja Robert Geiss, der Typ, ne?
Ja.
Der hat ein Modelabel, das heißt Roberto Geissini.
Nein, das klingt wirklich, als hätten wir uns den Namen ausgedacht. Genau so würden wir Namen bauen.
Ja, also die ganzen krassen Modelabels kommen ja entweder aus Italien, Frankreich oder das war's eigentlich. Ich nenne mich mal ein bisschen so wie so ein Italiener, Roberto.
Geil. Maximiliano Pelzerino.
Zum Beispiel, ja. Klingt so wie so ein Brand für so Herrenstrümpfe. Aber die extra lang.
Genau, die immer so neben Apple Stores sind, weißt du? Da ist dann immer so Daniels und dann ist dann das.
Exakt das, ja. Boah, was ein crazy Weekend.
Absolut. Hast du mitbekommen? Verschiedene Sachen
okay, passiert. Okay, fangen wir an mit, was hast du mitbekommen? Was war deiner Bubble so los?
Also, Frankfurt hat 1-1 gespielt. Ah,
ja. Übrigens, lustiger Fun Fact. Ich hatte vor 2-3 Wochen mit einem Kunden geschrieben und die sind aus Japan, ich aus Deutschland und die haben
haben die über Makoto Hasebe gesprochen?
Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube schon. Also über irgendeinen japanischen Spieler. Und dann habe ich so. Nee, irgendwer, der aber nicht mehr in Deutschland spielt, sondern ich glaube jetzt woanders. Aber irgendwo in Europa.
Kagawa?
Kann sein, ja. Jedenfalls habe ich da gesagt, ja, übrigens.
Heung-min Son.
Der auch voll krass ist. Da habe ich kurz gegoogelt, wie der Typ heißt, der mal bei Frankfurt gespielt hat oder immer noch spielt. Schon älterer Japaner, der so voll krass ist.
Ja, Hasebe, Makoto Hasebe.
Ja, den haben die nicht gemeint. Den habe ich aber das Spiel gemacht, meinte, der ist auch voll krass. Keine Ahnung. Aber da habe ich mal hier dein Frankfurt-Wissen direkt zack in Business-Kontakte eingebunden und die so, boah, voll cool, dass du so Bescheid weißt und so. Ich so, yeah.
Nice.
Wieder grundlos gelogen. Grundlose Lüge.
Ja, der spielt immer noch tatsächlich.
Oder der ist
immer
super noch, alt. Ahnung,
der ist so fast 37 oder so. Crazy. 38, ich weiß nicht genau. Ja, ist echt krass. Ja. Und spielt auch in Champions League und so jetzt am Dienstag wieder. Also spielt auch im Kader und so. Ist total cool. Jedenfalls, du bist jetzt dran mit einem Fact. Ich kann dir dann noch ein. Also, jetzt können wir jetzt Wochenend-Ping-Pong können wir
spielen. Okay, mein Wochenend-Ping-Pong war nur ein Thema tatsächlich.
Gut, dann funktioniert das Spiel nicht. Alles klar.
Aber ich kann mir irgendwas ausdenken, so ist es nicht. Ja, okay. Wie, hey, der eine Frankfurt-Spieler. mein ganzes Wochenende drehte sich. Ah, zwei Themen eigentlich. Finde ich echt, das andere kann ich auch mit reinbringen. Es war aber so ein bisschen random, war jetzt nicht zeitbezogen, sondern einfach nur zufällig, dass ich das jetzt am Wochenende gehört habe. Das eine Thema, was mein Twitter-Feed komplett dominiert und komplett zerstört hat, war der Untergang der Silicon Valley Bank.
Mm. Gut, ich habe nämlich, also nicht bewusst, nichts dazu gelesen, sondern ich habe immer nur SVB, 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 habe verschiedene deutsche Quellen gesehen und ich dachte mir, das erklärt, wir lieben am Sonntag. Oder am Montag.
Ja, aber das war wirklich das einzige Thema, was mein Twitter-Feed war, komplett nur das. Ohne irgendwas anderes, nichts, nichts. Leider.
Sollen wir da direkt reingehen?
Wie du magst, können wir erstmal zu Ende Ping-Pong.
Nö, gerne, würde mich interessieren, weil ich kann ja wieder versuchen, dass erstmal, ich sehe mich immer so wie so der jemand keine Ahnung hat davon. Und
dann tue ich so, als ob ich Ahnung hätte.
Richtig. Das ist doch unser Konzept, oder?
Ich weiß nicht, ich habe lange nicht Folge 1 nicht mehr gehört.
Also ich habe es so verstanden, es gibt wohl eine Bank quasi im Silicon Valley, da wo die ganzen Firmen sitzen, wie Apple und keine Ahnung was, früher Tesla, mittlerweile in Texas und keine Ahnung was, Google etc. Und dass die so die Bank sind, die quasi so Startups finanzieren im Zweifel, also Geld quasi in Startups investieren. Und mehr weiß ich tatsächlich nicht, außer dann mal wieder so ein verrückten Tweet. Ich weiß nicht, ob der von Elon Musk selbst kam oder irgendwer gespielt hat. Ja, Elon Musk Twitter kauft jetzt die Bank und baut die bei sich quasi ein und wird auf einmal Zinsangstgesetzter. Ich weiß nicht, ob es ein Joke war, wahrscheinlich war es ein Joke, aber ich, keine Ahnung. Also, what happened?
Das war tatsächlich wahrscheinlich kein Joke, weil Twitter schon vor Monaten eine Banklizenz beantragt hat.
Ah, witzig. Ja, guck mal, war es wahrscheinlich so ein bisschen
Ja, das Lustige war, dass, lustig war, dass jetzt heute eine britische Bank, also eigentlich eine chinesische Bank mit britischer Niederlassung, einen Teil der Silicon Valley Bank in Großbritannien gekauft hat für einen Pfund. Egal, vergessen wir das wieder.
Okay.
Ich fange mal hinten an, warum war mein Twitter-Feed voll damit? Mein Twitter-Feed ist eben hauptsächlich so diese ganze Tech-Blase, aber eigentlich weltweit, also es ist nicht nur ein reines Silicon Valley-Ding, sondern eigentlich eine weltweite Tech-Blase. Und spannend war tatsächlich schon am Freitag oder am Donnerstag, hatte ich so mitbekommen auf der Arbeit, dass ein paar meinten so, ja, fuck man, irgendwas ist da nicht geil und irgendwie haben gerade alle Panik. Und was das konkret bedeutete, war, alle Menschen, die in irgendeiner Form in den USA ein Bankkonto hatten bei dieser Bank, und das sind relativ viele Startups gewesen, auch aus Deutschland, auch aus Europa, weil eben es so Produkte gibt, die dir erlauben, quasi ein amerikanisches Bankkonto zu eröffnen. Falls du mal eine zweite Niederlassung in den USA brauchst, aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du halt über so quasi Art wie so eine Art Service-Dienstleister einfach sagen, hey, ihr helft mir jetzt, eine Bank zu finden, ein Unternehmen zu gründen und das in den USA. Und da waren auch viele dieser Dienstleister, hatten dieser Bank irgendwie so Kooperationen, weshalb viele Startups weltweit eigentlich auch da irgendwie ein Konto hatten.
So ein bisschen wie, als würde Shopify sagen, wir machen also unsere Zahlungsabwicklung quasi über diese Bank. So wie Wirecard so quasi so ein bisschen hier das immer war?
Nee, tatsächlich, tatsächlich eher so eine direkte Bankverbindung. Also Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Wilma Enterprise gründen und wir brauchen aber in den USA ein Bankkonto, weil wir irgendwie Verträge in den USA machen, das direkt in Dollar abwickeln wollen. Dann würden wir zum Beispiel zu Stripe gehen, das ist so ein Zahlungsanbieter. Sagen, hey, helft uns mal in den USA Fuß zu fassen. Und die haben so ein Produkt, wo die sagen, ja, zahl uns $500 und wir gründen für dich eine Firma und eröffnen dir ein Bankkonto bei dieser einen Bank, machen den ganzen Papierkram für dich, Steuerunterlagen und alles drum dran. Und deswegen war halt irgendwie viele europäische Startups halt auch bei dieser Bank, weil die halt über Umwege das oder andere Perspektive, du bist ein Startup aus Bulgarien oder Ukraine oder irgendeinem Land, wo es vielleicht jetzt irgendwie für Investoren nicht so geil ist, wenn man sagt, hey, unser Unternehmenssitz ist in einem politisch nicht so stabilen Land oder halt in einem Land, was jetzt keine internationale Reputation hat. Immer so die Perspektive Amerika. Wenn du die fragst, wo ist Bulgarien, dann sagen die, keine Ahnung. So. Wenn du sagst, ja, Deutschland, sagt die, ja, okay, ist wahrscheinlich irgendwo in Europa.
Hitler?
Genau. Also jedenfalls auch so ein Grund, warum halt viele halt ihr Startup dann direkt in den USA gemeldet haben mit amerikanischen Investoren und so. Das ist so zum Hintergrund. Deswegen war halt auch in Europa so ein bisschen Panik, weil viele sich gedacht haben, scheiße, ich habe da mein Geld liegen.
Aber sind das irgendwie die einzigen oder waren das einfach die attraktivsten oder waren das die bestvernetzten oder gibt es einfach so drei große und ist einer von denen oder wie kann man das so ungefähr einordnen?
Die Bank selbst, meinst du?
Ja, genau, diese SVB.
Die ist relativ, glaube ich, klein in den USA, 18. größte Bank, also ist nicht eine der top-größten Banken. Die ist aber halt relativ innovativ gewesen, was so das Produkt, das die Produktlandschaft angeht. Also die haben natürlich ganz normale Konten gehabt, so für Zahlungsverkehr, aber die haben auch, wie du gesagt hast, Startup-Finanzierung gemacht und die haben halt auch vieles gemacht, so in Richtung, hey, du bist ein Mensch bei einem Startup und andere Banken geben dir keinen Kredit, aber wir kriegen das irgendwie schon gedeichselt, so, weil wir
kennen. Okay, das heißt, sie hatten so eine ganz spezielle Zielgruppe sozusagen.
Ja, ja, genau. Und genau, und was halt dann passiert ist, ist, dass irgendwann mal, ich glaube am Donnerstag, hat die Bank halt gesagt, hey, wir machen jetzt hier so an unsere Investoren so ein kleines Update quasi. Dann sind die halt quasi an die Öffentlichkeit getreten und gesagt, hört mal zu, so, wir machen jetzt so ein paar Kapitalmaßnahmen. Die erste ist, wir müssen viele unserer Staatsanleihen, die wir in letzter Zeit so mal gekauft haben, verkaufen. Mit Verlust leider, aber wir müssen jetzt loswerden, weil unser Eigenkapital wegschmilzt. So. Dann haben die auch gesagt, und wir wollen halt Aktien verkaufen und quasi Kapitalerhöhung machen, um neues Geld reinzukriegen, damit wir uns stabilisieren können.
Und soweit so okay? Oder ist das schon ein Zeichen für?
Es ist halt erstmal so, okay, das ist nicht gut, weil die eine Kapitalerhöhung kann auch schiefgehen. So, weil, wenn die Investoren jetzt sagen, nee, ist zu riskant oder keine Böcke, dann haben die ein Thema. So. Und dann ist halt Folgendes passiert, dann haben halt die Leute sich überlegt, naja, ich habe jetzt zwei Optionen. Entweder lasse ich halt mein Geld da, aber wenn die Kapitalerhöhung nicht hinkriegen, dann habe ich ein Problem, weil es gibt eine Einlagensicherung, die geht bis 250.000 US-Dollar. 250, ne? Danach ist es halt futsch. Und da wir halt über Unternehmen reden, haben die halt in der Regel ein bisschen mehr als 250.000 Euro. Aber vielleicht auch gerade so ein bisschen mehr und vielleicht reicht denen das auch gerade mal eben so für ein paar Wochen. Also es ist meistens so, dass es dann nicht lange hält. So. Ja. Und als dann quasi der Donnerstag rum war und dieses Announcement kam, haben halt viele für sich halt überlegt, naja, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder versuche ich meinen Arsch zu retten und oder ich spekuliere halt darauf, dass die Kapitalerhöhung halt durchgeht. Arsch retten heißt, ich gehe halt hin in mein Online-Banking und sage, bitte, was auch immer ich hier Geld habe, bitte ein anderes Konto hinüberweisen.
Ist das für die Banken ein großes Problem?
Ja.
Ja, ne?
Das ist für die Banken ein Riesenproblem, weil die haben in der Regel nicht das Geld vorrätig. Also auch nicht virtuell vorrätig, weil die halt viele.
Ah, das gibt's auch. Es gibt einen virtuellen Vorrat sozusagen.
Wenn man so willst, ja. Ja. Mhm. Die Bank hat selbst ein Konto. Und auf diesem Konto ist es halt Geld. So, und die haben halt aber auch. Warte mal. Nee. So, ich höre schon Stimmen. Die haben aber auch quasi neben ihrem Eigenkonto haben die auch quasi andere so Konten, wo die halt Geld anlegen. In verschiedenen Modalitäten. Ja. Und viele dieser Gelder sind halt, also viele der Kundengelder gebunden. Sind halt auch gebunden und längerfristig angelegt. Und da kommst du halt nicht mal so eben dran. Oder wenn du dran musst, weil du die Kunden auszahlen musst.
Verlustisch musste.
Und die sind halt so hoch, dass die dich halt aus Business rauspreist.
Ja.
Ja, und warte mal ganz kurz.
Kein Problem. Ja. Ich mache wieder die Halbzeitshow.
Okay, ich höre, glaube ich.
Willkommen.
Ich höre einfach Stimmen. Das klopft irgendwo was hier und ich habe gedacht, es klopft an der Tür, aber ist es nicht. Sorry.
Ich weiß auch nicht, wieso Schüler, die bei mir im Unterricht manchmal so witzig sein wollen, die so unter dem Tisch so klopfen und man denkt so,
es war beim ersten Mal. Das Problem ist halt, das ist komplett off-top. Durch die Kopfhörer höre ich halt auch eigentlich nur so halb irgendwas und deswegen, wenn man irgendwann Gespenster hört mit
Anfang 30. Die haben auf jeden Fall ein Problem, diese Banken, wenn die quasi mit Verlusten das gebundene Geld verkaufen müssen, mit das gebundene Geld quasi irgendwie beschaffen müssen in irgendeiner Form, weil alle Kunden auf einmal sagen, ich würde gerne exiten, damit ich unter meine 250.000 komme, falls es morgen nicht funktioniert bei euch. Und das war wirklich dieser kurzfristige Rahmen, so nach dem Motto, morgen geht's vielleicht bergab und deswegen muss ich heute raus quasi.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die hatten jetzt nicht diese Deadline an die Investoren.
Okay.
Sondern aber das Problem ist, als sie das verkündet haben, waren halt, also jeder musste erstmal überlegen, denke ich jetzt an mich und an mein Startup oder an mein Unternehmen, unabhängig von Startup oder nicht. Die hatten noch jetzt normale große Unternehmenskunden. Ich glaube, Roku, dieser Streaming-Dienst-Anbieter, der hat irgendwie, also ein Viertel seines gesamten Geldes hatten die dort. Das heißt, die werden mit am meisten quasi getroffen, wenn man so will. Und, genau, also jeder für sich musste entscheiden, entweder ziehe ich mein Geld so schnell wie möglich raus oder ich riskiere halt, dass es halt nicht klappt, dass man den Kohle halt futsch.
Aber warum sollte man das tun, ne? Also warum sollte man dieses Risiko eingehen? Also eigentlich ist es doch als Unternehmenssicht ist es eigentlich nicht schlau, dieses Risiko einzugehen. Als Privatanleger vielleicht kannst du es eingehen, aber als Unternehmen bist du ja eigentlich fast verpflichtet, deinen Kunden und deinen Mitarbeitern, dass du da rausgehst,
oder? Du als Individuum verlierst, also du als Unternehmen verlierst halt nichts, wenn du es rausziehst. Du hast halt nur ein Risiko, wenn du es drin lässt. So. Deswegen.
Richtig.
Und das ist halt am Freitag passiert. Alle haben gesagt so, schnell. Viele haben ihr Geld noch wegbekommen, aber viele halt auch nicht. Und dann wurde halt, als das passiert ist, hat die Aufsicht halt gesagt, okay, warte mal, wir sperren jetzt den Bums. So.
Oh, wie bei Robin Hood damals an dieser ganzen Bums so ein bisschen, ne?
Ja, einfach mal so. Ja. Wir frieren jetzt erstmal alles ein. Und dann war es halt über das gesamte Wochenende halt, war die Frage, okay, wie geht's weiter? Und die Optionen waren, naja, entweder kriegt halt jeder jetzt seinen gesetzlichen abgesicherten Anteil. Das heißt, jeder kann sagen, ich ziehe jetzt 250.000 raus. Oder die andere Option wäre, okay, die finden vielleicht einen Investor. Weil wenn die Bank jetzt einen Investor findet, der kauft die.
Dann ist dieses Risiko, das ist ja das Risiko, ne? Wenn sie keinen finden, haben sie ein Problem, aber wenn sie einen finden, ist ja alles cool eigentlich, genau, quasi, ne? Genau.
Oder es stand halt, und das war die große Debatte auf Twitter, oder steht halt quasi im Raum, dass die Notenbank / die Regierung einspringt und in irgendeiner Form die entweder die sogar die Investoren mit rauskauft und die ganze Bank quasi rauskauft.
Und die verstaatlicht sozusagen.
So quasi. Halb. Oder halt, wie jetzt temporär sagt, halt, genau, wir pumpen jetzt Geld rein, ob das Ding halt weiterläuft. Oder wir, oder die Notenbank / Regierung sagt halt, okay, wir machen es halt anders, wir sichern halt die Guthaben der Leute ab. Also alle Unternehmen und alle Privatleute, die also
über 250.000,
genau, die kriegen halt ihr Geld auf jeden Fall zurück, aber das war's dann auch. Danach lassen wir den Bums halt hops gehen. Und das waren halt diese Riesenspekulationen, so, was wird es sein? Und für viele Menschen war halt klar, wenn am Montag entweder kein Investor gefunden, also wenn der Worst Case eintritt und ich kriege halt maximal meine 250.000 oder die nicht mal schnell genug, dann kann ich am Montag meine Mitarbeiter nicht bezahlen, meine Lieferanten nicht bezahlen und dann muss ich meinen eigenen Laden zumachen.
Jetzt klingt es aber so ein bisschen, wie du hast du gesagt hast, diese beiden Optionen klingen ja beide eher pro Anleger oder pro Kunden sozusagen. Also, ne, ob jetzt der Staat einspringt und das Ganze quasi rettet und vereinnahmt oder ob der Staat einspringt und sagt, wir bezahlen die quasi aus. Das klingt ja für mich, oder sind das einfach nur so wilde Spekulationen gewesen? Waren das offizielle Optionen quasi? Weil das klingt ja erstmal nach dem Motto, ja, eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen, weil der Staat auf die eine oder andere Art wird er mich retten. Oder ist das nicht realistisch.
Das ist halt, also es ist kein, wie soll ich sagen, das ist halt ein politisch heikles Thema, weil es quasi 2008, 2009 schon mal diese große Bankenrettungsaktion gab, wo halt im Rahmen der Finanzkrise halt viele Banken gerettet wurden durch den Staat, wobei wir gesagt haben, hier, wir geben euch jetzt eine Finanzspritze, damit ihr nicht pops geht.
Genau, hier in Europa haben wir das, glaube ich, auch mitbekommen. Ja, so, das weiß ich, glaube ich, ne? Das war doch in Deutschland sogar auch ein Beispiel und so.
Genau. Aber in den USA halt noch viel mehr oder viel intensiver. Und das hat damals schon halt quasi so ein bisschen die Gesellschaft gespalten in zwei Lager. So ein Lager, was halt sagt, ja, war eine Notwendigkeit. So, wir hätten sonst quasi alle viel mehr gelitten. Das war so ein bisschen das kleinere Übel. Und die anderen sagen, die halt sagen auch zu Recht, naja, das ist aber strukturell unfair, weil sobald die Banken Gewinne machen, sind das ihre Gewinne. Und wenn sie halt Verluste machen, sind das halt unsere Verluste. Das ist halt strukturell halt irgendwie ein bisschen unfair. Und deswegen war es jetzt hier quasi keine glasklare Entscheidung, weil man auf der einen Seite natürlich Angst hat auch vor dem politischen Druck, der dann entsteht, wenn man eben da jetzt zu viel hilft. Aber man hatte gleichzeitig halt die Angst, wenn man eben nicht hilft, was passiert am Montag? Weil es gibt ja, wie gesagt, es gibt mindestens 18 Banken, es gibt noch ein paar mehr, aber was passiert mit den ganzen Banken, die ähnlich sind oder ähnlich klein sind? Die Leute horchen jetzt auf und sagen sich, hey, ist mein Geld noch dass sicher? Dass
die dann da auch auf einmal rausgehen.
Exakt. Und das ist auch teilweise am Wochenende passiert. Eine andere Bank ist mit hops gegangen, weil auch da gleiches Prinzip. So, oh, Leute haben Angst, die gucken sich jetzt jede Bank an, die gucken sich ihre eigene Bank an und sagen, hey, kann meine Bank übermorgen überhaupt noch? Das heißt, es hat so eine Art zweiten, dritten, genau, Domino-Effekt, der sich auf so verschiedene Wellen ausbreitet und die Sorge war halt groß und ist halt immer noch groß, dass das jetzt quasi so ein bisschen so ein Erwachen, so ein Moment des Erwachens ist. Und dass man jetzt auf einmal sagt, wartet mal ganz kurz, was hat eigentlich die Bank falsch gemacht und was haben alle anderen Banken anscheinend richtig gemacht oder haben sie es auch falsch gemacht und es ist einfach noch nicht raus. Und das war so ein bisschen die Grunddebatte so auf Twitter für mich oder den Leuten, denen ich folge, weil die einen gesagt haben, hey, lass die hops gehen, selber schuld. Die anderen haben gesagt, nein, ihr müsst alles tun, um das zu retten, weil es hängen da eben noch andere mit dran. Lass die Bank meinetwegen pleite gehen, aber lass nicht die Sparer quasi pleite gehen, weil wenn die pleite gehen, gehen die Unternehmen pleite, die wiederum dann Mitarbeiter entlassen und das Ganze zieht halt Wellen. Und es gab einfach eine hitzige Debatte und dann haben die Leute gesagt, okay, was ist mit den anderen Banken? Geht's denen überhaupt gut? was passiert als nächstes, ne? Und ja, das war so quasi mein Netflix.
Es geht halt irgendwie so ein bisschen um so eine Vertrauensfrage, ne? So nach dem Motto auf der einen Seite, also ne, eigentlich geht es ja darum, wie verhindern wir, dass durch solche, nennen wir es einfach jetzt mal Einzelvorfall, obwohl es das ja eben nicht so super einzeln ist, aber es ist ja schon immerhin jetzt 10 Jahre nichts großartig in der Richtung passiert, ne? Also vielleicht so ein bisschen doch Einzelfall sozusagen, der aber mal wieder eintreten kann. Wie kriegen wir die Menschen dazu, dadurch nicht das Vertrauen in das ganze System sozusagen zu verlieren? Weil wenn die Menschen das ganze System ins Bankenwesen verlieren, dann haben wir irgendwie ein Problem. Also dann ist irgendwie ungeil. Ja. Das heißt, da muss man sich wahrscheinlich als Staat dann eher, also dann ist wahrscheinlich die Frage gar nicht, wie du gerade gesagt hast, retten wir diese einzelne Bank? Wahrscheinlich ist, also die ist eigentlich egal, um die geht es gar nicht. Es geht eher um die Idee dahinter. So, retten wir, also können wir durch eine finanzielle Unterstützung das Bankenwesen, das Vertrauen des Bankenwesen retten sozusagen, damit die Anleger denken, naja, okay, wenn es mal ganz hart auf hart kommt, dann ist der Staat im Zweifel da und rettet meinen Arsch. So, und deswegen kann ich weiter in die Banken vertrauen. Oder ist es so, nee, hier frisst oder stirbt, wenn die Bank pops geht, dann bin ich als Anleger der Dumme. Das heißt, ich muss genau meine Banken scannen. Das heißt, ich muss jetzt genau schauen, kann ich meiner Bank vertrauen? Aber das kann man ja als Kunde an der Bank, ja, du kannst immer irgendwie Zahlen checken vielleicht und gucken, wie groß die Bank ist. Aber im Endeffekt ist, glaube ich, in meiner Perspektive Bankenwesen so undurchsichtig, dass es total schwer zu beurteilen ist, wie gesund eine Bank ist und wie man der jetzt vertrauen kann und keine Ahnung was. Und nochmal, für uns Privatanleger, relativ kleines Thema, so, ne? Aber weil die Einlagenabsicherung ja geil ist und so, keine Ahnung. Aber für Unternehmen, das ist ja so 100.000 Euro in Deutschland, glaube ich, ne? Oder 250.000 Euro in Amerika, Einlagenabsicherung ja quasi nichts. So. Und das heißt, du musst ja irgendwo dein Geld hinpacken.
Ja.
Oder sagst du halt dann auf einmal, jedes Unternehmen muss selber eine Bank werden und wir passen auf unser eigenes Geld auf und das wäre dann auf einmal so Revolution wahrscheinlich, oder? Also ist das so ein bisschen diese Gedanken.
100%. Die da so kreisen, und okay. Der letzte Schritt, den du nicht ausgesprochen hast, der war auch quasi wahr ist, wenn du dir überlegst, jetzt also ein Beispiel der Silicon Valley Bank, weil es halt einfach ein Beispiel ist, was alle Banken betrifft, ist kein sonst, also ja, die haben ihre Risikomanagementstruktur nicht im Griff gehabt, aber was sie falsch gemacht haben, ist halt nicht schwer falsch zu machen. Und zwar, die haben jetzt in den letzten 10 Jahren, als sie halt quasi keine Zinsen, also Zinsen nicht existierten, haben die halt quasi, um überhaupt als Bank irgendwie Geld verdienen zu können, haben die halt mehr oder weniger immer mehr Risiko auf sich genommen. Und Risiken kannst du auf 2 Arten aufnehmen. Entweder du investierst halt in risikoreiche Sachen oder du gehst halt längerfristig in der Frist, machst eine Fristverlängerung. Bedeutet, ich.
Aber das ist nicht risikoarm eher?
Hey, das ist risikoreich.
Nee, auf Bankseite ist es risikoreich.
Ja, weil folgendes die Szenario ist. Ich lege 1.000 Euro auf mein Sparbuch. Mhm. Die Bank, damit sie überhaupt mit dem Geld irgendwas verdient, wenn sie das jetzt nur eine Woche anlegt oder einen Monat, was halt gut wäre, weil ich kann es ja jederzeit zurückrufen, dann kriegt sie halt 0 Zinsen. Vielleicht sogar Negativzinsen. Wenn sie das über ein Jahr anlegt, kriegt sie ein bisschen was. Wenn sie aber ihre Mitarbeiter bezahlen und überhaupt funktionieren will, legt sie das vielleicht über 10 Jahre an. Das heißt, ich habe...
muss das Geld dann anders herholen sozusagen.
Genau, ich kann das jederzeit abrufen, weil es ja mein Sparbuch ist, aber die Bank hat das jetzt in 10 Jahres Staatspapier angelegt. Und das sind oft solche Instrumente gewesen. Also Staatsschulden letztendlich. Also die Bank hat quasi der Staat Geld geliehen, um Geld zu verdienen, relativ sicher, aber langfristig, damit ich quasi ein bisschen Zinsen auf mein Sparbuch bekomme, wenn überhaupt die Bank halt irgendwas hat, damit sie ihre Mitarbeiter bezahlt. Das war so 10 Jahre lang so die Realität. Vielleicht sogar 12 Jahre. Und dann ist aber vor kurzem, vor einem Jahr oder so, ist auf einmal der Zins quasi in eine andere Richtung gewandert, nämlich von Nullzinsen auf jetzt fast 6% in den USA. Das heißt,
6.
Ja, das heißt, was ist auf einmal passiert? Deine ganzen Staatsanleihen, die du gekauft hast, haben einen Wert verloren, weil die auf einmal unattraktiv sind. Deswegen war es ja auch so, dass die gesagt haben, wir müssen unsere Assets verkaufen, die Staatsanleihen, mit aber Korrektur. Weil jetzt niemand mehr Staatsanleihen mit 1% Zinssatz kauft, wenn er jetzt 6% haben kann.
Auf dem Tagesgeldkonto hat, ja.
Exakt, so. Das heißt, durch diesen Zinsanstieg und diesen Switch hätten die eigentlich das quasi schnell genug quasi tauschen müssen. Die hätten quasi, okay, Zinsen gehen hoch, lass uns jetzt unsere Duration, also die Laufzeit unserer Anleihen halt runterziehen auf ein Jahr oder sowas. Haben die aber nicht schnell genug hinbekommen oder was auch immer. Das heißt, die hatten einfach
Die sind falsch aufgestellt gewesen, sozusagen, für die aktuelle Situation.
Komplett, so ja. Die haben einfach auf zu lange Zeit Geld quasi verliehen und waren aber zu anfällig auf kurzfristige Auszahlungen letztendlich. Und das ist du hast ja kein Phänomen, was diese eine Bank jetzt ausmacht speziell. Sondern das hatten ja, damit haben alle Banken irgendwie Thema, weil die müssen quasi oder die hätten gemusst oder müssten jetzt quasi ihre Zinsstrukturen letztendlich ummodeln, kurzfristig. Mhm. Und ich weiß halt nicht, inwiefern das so easy geht, weil jede Bank muss halt nur 10% Eigenkapital halten für alles, was sie tut. Mh. Das bedeutet, das ist der Puffer, mit dem die quasi diese Verluste aus diesen Zinsumstellungen wieder gut machen können. Aber das willst du ja nicht tun, außer du musst. Das heißt, du bist super anfällig jetzt gerade dafür, dass jetzt irgendwer sagt, hey, ich will mein Geld haben. Mhm. Weil zum Beispiel kannst du es denen nur zurückgeben, wenn du drauf zahlst. Und das schaffst du vielleicht auch gar nicht. Also das bringt dich halt um. Und das ist halt das Dilemma. Die weiß halt nicht, das ist halt nicht ein Einzelfall. So.
Ich habe das Gefühl, das ist so ein Thema, das man so im Sovi-Zusatzkurs damals schon mal so ganz kurz besprochen hat, so nur mini angedacht, so, was ist eigentlich, wenn jetzt alle Menschen zur Bank gehen würden und ihr Geld abheben würden? Ja. So. Das funktioniert einfach nicht. Da kollabiert das System sozusagen. Das ist ja eigentlich schon witzig, dass ein System, das so auf Sicherheit und Verlässlichkeit quasi aufgebaut ist, eigentlich darauf aufgebaut ist, dass man jeden Tag übertrieben gesagt, jeden Tag die Daumen drückt, dass nicht zu viele Leute ihr Geld abheben, weil das habe ich einfach nicht. So, also wie so jemand, der ganz viele Schulden hat und jeden Tag hofft, dass keiner klopft, der auf einmal alle Schulden wieder haben will.
Das ist halt witzig. Prinzip,
Das System ist, auf das wir uns quasi sozusagen verlassen in einer gewissen Form. Ne? Gut, wir haben halt gelernt, es funktioniert über Jahrhunderte so ein bisschen, ne? Also einigermaßen.
Sagen wir Jahrzehnte.
Also vor allem jetzt, wie gesagt, wieder Privatanleger, ne? Dass man so sagt, okay, ja, funktioniert irgendwie. Aber ja, Unternehmensperspektive ist immer was ganz anderes, das kann ich mir vorstellen. Eine Frage noch, auch wieder so eine Laienfrage. Da geht es ja aber immer nur darum, um das Geld, das bei der Bank liegt, richtig? Wenn jetzt angenommen, die Unternehmen haben ihr Geld nicht auf dem Tagesgeldkonto, ne? Also wir sagen ja immer, oder man sagt ja immer, ne, Apple hat irgendwie das größte Festgeldkonto so gefühlt oder das größte verfügbare Geld so rumliegen, oder? Und wenn das Geld jetzt quasi angenommen, es ist jetzt in dem MSCI World, so, ne, liegt halt einfach in irgendeinem Fonds, dann ist es völlig egal,
dann richtig? Dann ist
es safe, ja. Dann ist es scheißegal, weil es geht nur um das, was bei der Bank konkret liegt. Ja. So.
Also, okay. Um das so ganz einfach nochmal zu erklären, die Bank hat zwei Funktionen. Die hat einmal quasi die Geldaufbewahrfunktion im Sinne des Geldes, also das Tagesgeldkonto, das Girokonto, das Sparbuch, das sind halt alles so.
Die Spaces würde man heutzutage sagen. Die Spaces.
Ja, das ist letztendlich, die haben dein Geld genommen, das haben einfach hingelegt, so, da passiert halt nichts mit. Und im Hintergrund nutzen die das halt für andere Geschäfte. Sobald aber die Bank noch die andere Funktion mit eingeht, nämlich die Verwahrfunktion letztendlich.
Achso,
das ist sowas wie das Schließfach zum Beispiel. Also die haben halt irgendwo einen Tresor, da kannst du Sachen reinstecken. Oder die haben auch quasi eine Art Depot, wo du sagst, da kannst du halt Wertpapiere reintun. Und diese Wertpapiere sind abgesondert von dem Rest. Das heißt, das sind deine, auf deinen Namen. Die Bank hält sie nur für dich fest quasi, weil du keinen Ort hast, wo du sie festhalten kannst. Aber die Bank kann damit nichts machen. So. Ja, außer in manchen Situationen, wo die Bank auch die Wertpapiere verleiht. Aber das ist dann in der Regel nicht Privatanleger betreffend, sondern ja.
Okay. Ja, interesting. Und ja, meinst du, das ist wieder nur so eine Sache, die jetzt einfach mal gerade super heiß hochkocht und eigentlich interessiert das nächste Woche keine Sau mehr? Oder meinst du, das ist diesmal wirklich was, wo man sagt, okay, wir werden bald coole neue Startup-Banken sehen, die irgendwie anders Finanzwesen denken und endlich tut sich mal was im Bankenwesen, das jetzt nicht Krypto ist, sondern irgendwas Interessantes, irgendwie Verlässliches, wie auch immer sozusagen?
Ist natürlich schwer zu sagen. Nee, ich glaub, was halt tendenziell was tendenziell passieren könnte, ist, dass du so eine Art Verlagerung der Bankenlandschaft hast. Das heißt, alle Banken, die relativ klein sind, haben halt in der Regel halt einfach, ich sag, weniger Puffer. Also die können nicht mal eben.
Klar.
So, und die haben auch weniger Vertrauen grundsätzlich. Das sind die ersten, wo man halt sagt, ja. Das halt, und weil die Staaten also zur Bankenkrise damals halt auch die großen Banken definiert haben als too big to fail. Leider ja nicht so, die sind da vielleicht, jetzt auch, ne? Das war, denke ich, groß, das war nicht systemrelevant letztendlich.
Ja.
Das heißt, was.
Wenn es die Top 2 Bank gewesen wäre, würden wir gar nicht darüber sprechen.
Ja, dann wäre die schon längst.
Wahrscheinlich alles völlig klar. Alles,
ja. Vielleicht, will aus, aber wahrscheinlich.
Also eher, ja, ne? Aber ich vermute.
Und ich glaube, was halt jetzt tatsächlich eher so gerade die Sorge ist, dass halt die ganzen kleinen Banken jetzt quasi so ein bisschen das Vertrauen eher verlieren. Nicht, weil sie unbedingt ein schlechteres Produkt gemacht haben, sondern einfach, weil die Anfänger sind. Und dass es eher so eine Art Konsolidierung gibt, dass es am Ende quasi statt 18 oder 20 Banken gibt es nur 4 in den USA. Und Ähnliches könnte in Europa auch passieren, dass man sagt, hey, das shiftet so ein bisschen in die Monopolisierung. Das heißt, das sind einfach große Banken und damit halt auch weniger, was soll man sagen, weniger Auswahl, weniger Konkurrenz bei denen. Und es wird halt eher so, ich würde sagen, so eine Art Gleichschaltung. Banken noch langweiliger, noch weniger Relevanz. Und
das wäre ja richtig witzig, wenn auf einmal die Banken uns seit Tape 2, höre ich quasi von dir so ein bisschen durch deine Geschichte auch bei der Bank so, boah, Banken sind einfach so große Schiffe, die viel zu langsam sind und die Standorte sind zu groß und zu teuer und so weiter. Wäre super witzig, wenn die am Ende die Lachenden sind, so nach dem Motto, haha, ihr habt euch gedacht mit euren coolen kleinen Banken und so, jetzt seht ihr mal, jetzt kommt ihr wieder zu uns so zurück. Das wäre witzig, wenn das auf einmal das Ende der Geschichte wäre, so ein bisschen.
Ja, was halt interessant ist, halt die Geschichte geht halt, wenn dann nur so aus, weil du halt eine höhere Macht drüber sitzen, dass die einfach sagt.
Richtig, ja, nicht weil du besser bist.
Genau, es ist halt eher so, ja, okay, ihr seid einfach groß und wir können euch nicht einfach dem Heil überlassen, wir müssen euch da retten. Und was halt auch spannend war, ist halt einfach heute zu sehen, dass weltweit einfach jetzt gerade Banken alle irgendwie gerade, an Wert verloren haben, weil eben da die Angst da ist und nach dem Motto, okay, war das jetzt die erste von vielen oder ist es vielleicht damit jetzt auch mit dieser Rettung der Anleger auch jetzt erstmal besänftigt und haben jetzt die Leute wieder Vertrauen. Du hast perfekt gesagt, das ganze System basiert auf Vertrauen. Wenn das Vertrauen einmal futsch ist, dann steigt Bitcoin auf einmal um 20% an einem Tag, so wie jetzt gerade. Ja. Also merkst halt, irgendwas findet da gerade statt, irgendeine Form der Verteilung jetzt gerade. Und
so wie es vor einem Jahr wieder andersrum geschiftet ist, von Bitcoin in Banken. Ja. So, ne? Also es war ja dann so, ne? So die Leute, ja, und das ist irgendwie auch ganz witzig von außen so zu betrachten, ne? Wenn man so denkt, so, also wenn man zum Glück selber da einfach nicht super hart drin beteiligt ist, dass man so sorgenvoller drauf guckt, sondern eher so denkt, interessant, das mal so zu betrachten und mal so zu sehen, was da so passiert.
Ja, ja, aber ich glaube mir, dass tatsächlich jetzt heute oder die letzten Tage in allen Unternehmen, egal welcher Größe jetzt die Frage war, mindestens einmal aufgekommen sein muss, so nach dem Motto, warte, was ist mit meiner Bank? Egal, wo du auf der Welt bist, so nach dem Motto, okay, eigentlich habe ich da ein Risiko. Und was, glaube ich, was überall jetzt gerade passiert, ist einfach, dass viele Konten eröffnet werden, weil die Leute anfangen, ihr Geld zu streuen. Da tue ich zwar
um die Einlagensicherung abzusnacken.
Genau, ja. Du hast halt 6 Konten, wen juckt's? Dann hast du halt 6 Konten und dann
Schufa.
Ja. Aber ich glaube, das ist das, was jetzt erstmal passiert ist, dass halt die Leute umverteilen und ihr Risiko quasi, die Bank als Risiko sehen und nicht mehr als Ort der Sicherheit. Was halt schon mal was anderes.
Auf jeden Fall. Ich überlege gerade mal ganz doof. Wär's mal bei Wirecard, weil könnte man nicht da das Gleiche denken? War das nicht, also das war natürlich ein anderer Fall sozusagen, aber hätte man daraus nicht die gleichen Schlüsse ziehen können, so für Unsicherheit im Bankenwesen und so weiter? Oder war das eine zu kleine Bank? Weil das war doch eigentlich, also in meinem Kopf, ganz heikel, aber ist das so ein bisschen so doch eine Bank gewesen, die hinter vielen anderen Banken stand? War die nicht auch irgendwie für N26 und so quasi die Mutterfirma sozusagen?
Eine Zeit lang und, auf jeden Fall.
Ja, genau, irgendwie so, ne? Und ich hatte immer das Gefühl, so wie du es gesagt hast, wenn du auf irgendeine App gedrückt hast, war dann so, okay, bei Wirecard oder so, ne? Irgendwie, und die haben irgendwie eine Verbindung dazu. Und deswegen denke ich mir jetzt gerade, aber was ist denn da rausgeworden sozusagen? Warum war das denn dann so klein und unbedeutend sozusagen?
Ich glaube, der Unterschied ist das, oder Unterschied war, dass Wirecard eigentlich so das Hauptgeschäft quasi ein Transaktionsgeschäft hatte. Das, was die gemacht haben, ist, die haben einfach gesagt, hey, wir sind einfach gut da drin, Zahlungen abzuwickeln.
Okay.
Die sind auch groß geworden mit so ein bisschen so Schmuddelgeschäftszahlungen, so ein bisschen 090 Nummern abwickeln, also die Zahlungen, also so ein bisschen so Webcam-Girls und so supporten, so ein Kram halt, ne? Ja. Und das heißt, die hatten erstmal dieses krasse Anlagegeschäft. Also die Wirecard hatte nicht viele Konten, wo die Leute ihr Geld geparkt haben. Die waren nicht stark da drin, die waren eher gut in, wir können Zahlungen transferieren. Okay. Der andere Unterschied ist halt, oder war, dass die quasi hops gegangen sind, weil sie einfach betrogen haben. Die haben einfach Dinge behauptet, die stimmten. Die haben quasi einfach einen klassischen Betrug begangen.
Klar.
Was anderes ist als, oh, jede Bank hat gerade dieses Risiko-Zinsthema, was sie irgendwie lösen müssen, was halt super schwierig zu lösen ist. Und halt die Banken quasi noch anfälliger macht, gerade als Gruppe und nicht als einzelnes böses Wirecard-Ding, was irgendwie betrügt.
Stimmt. Ja. Ich dachte gerade, man hätte dann daraus so ziehen können, so, alle Banken sind Verbrecher. Wer sagt denn nicht, dass irgendwie noch so ein Böser in irgendeiner Bank sitzt, der auf einmal fleckt es am nächsten Tag auf und so. Aber gut, ich glaube, das, so weit ging es dann wahrscheinlich nicht. Ich glaube, was da eher so ein bisschen war, dass man da nochmal ein Beispiel gehabt hat, wo Leute Aktien von hatten, was man so gesagt hat, okay, das ist eigentlich eine relativ sichere Aktie und auf einmal von einem auf den anderen Tag diese Aktie einfach in den Keller gestürzt ist. Ich glaube, das war dann so diese Unsicherheit, die daraus, glaube ich, nochmal resultierte, dass Leute auf einmal angefangen haben, selbst so, war die nicht sogar im DAX?
Selbst
eine Aktie, die quasi so krass geratet ist und die irgendwie, wo einfach so jeder 0815 Mensch so rein investiert im Zweifel, die kann einfach mal von einem auf einen Tag aufgrund so einer Nachricht einfach hopsi-bopsi gehen. Deswegen, das hatte ich, glaube ich, eher so diese Unsicherheit bezogen auf Aktien ein bisschen, glaube ich, im Kopf und nicht bezogen auf Verwahrung von Geld. Aber das macht Sinn, dass das ein unterschiedlicher Faktor sozusagen ist. Ja.
Auf jeden Fall.
Interesting. Ja. Und dich und deine Arbeit betreffend, ist es in irgendeiner Form relevant oder ist es halt dieses, wir haben mal kurz drüber gesprochen und eigentlich ist es egal. Darf man darüber sprechen?
Also war jetzt keinsterweise jetzt direkt betroffen. Vielleicht Kunden, aber das hat sich jetzt nicht gar nicht so sehr abgezeichnet, weil die hast ja zum Glück quasi jetzt heute wieder aufgefangen wurde. Und das heißt,
Ach, das ist es. Ja. Es wurde jetzt heute quasi, welche Option wurde denn gezogen? Welche Option ist jetzt quasi
eingetreten? Die Option, die jetzt quasi gezogen wurde, ist, dass die Anleger quasi abgesichert werden durch den Staat. Mhm.
Bis Max, also komplett, bis alles quasi?
Soweit ich weiß.
Okay.
Aber die Aktionäre, also Wirecard Beispiel, also die, denen die Bank gehört, die kriegen nichts. Die wird jetzt auch abgewickelt quasi oder verkauft. Also das Ding wird jetzt auch platt gemacht, soweit ich weiß.
Deswegen diese China-Nummer, die du gesagt hast.
Ja, genau. Da wird es einfach, man übernimmt die Kunden so sinngemäß. Und genau, aber die Leute, für die zwei Banken, die jetzt hops gegangen sind, da werden alle Sparer quasi entschädigt und alles Guthaben wird quasi. Aber es ist halt auch so interessant, ne, weil die Aussage war, die Sparer werden gerettet, ohne dass die Steuerzahler dafür büßen müssen.
Funktioniert.
Druckt
man einfach Geld, aber dann büßt man ja im Zweifel am Ende doch durch Inflation und
so. Ja, also genau das. Das ist halt so ein bisschen das Witzige an der Sache, weil wenn du jetzt nach Werbung gehst, würdest du sagen, warte, irgendwer muss dafür zahlen, es funktioniert. aber die Steuerzahler zahlen nicht dafür, sondern die Noten.
Sondervermögen.
Die Notenbank wird es wahrscheinlich machen. Das ist auch, die hat das gleiche Problem, du hast nicht hops gehen kann. Es ist so, und wenn du dann, das ist halt so, um den Kreis zu schließen, wenn du darüber nachdenkst und die Frage stellst, warte mal, wenn die amerikanische Notenbank das gleiche Problem hat, das haben die faktisch auch, die haben seit Wochen, Monaten, haben die halt ein riesen Minusgeschäft in deren Bilanz. Aber das ist ja, die kann nicht pleite gehen, deswegen sagen die nur, das ist halt ein Sonderposten. Das ist aber größer. Und dann denkst du dir so, ja, okay, aber wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, traut man der Notenbank noch also weil das auch ein Vertrauensgame und dann irgendwann denkst du dir so, ja, aber die haben auch ein Riesenminus, wer bezahlt das am Ende des Tages? Also es ist so ein bisschen
Aber auch das ist wieder muss ich wieder an unseren Sovi-Zusatzkurs denken, so, wo dann irgendwie auch immer gesagt wurde, ich weiß nicht, wie hoch die Verschuldung von den USA schon damals sozusagen war, wo man immer so als Schüler so dachte, aber Moment, Schulden sind doch was Doofes. Was ist denn, wenn jetzt die Leute ihr Geld wieder wollen? Was passiert da mit Amerika? Kann man denen einfach Geld nehmen oder ist es einfach egal? Kommt dann ein Schuldenschnitt? Man kann einfach sagen, nein, die Schulden existieren nicht mehr. Ja. Also merkt man ja, wie abstrakt dieses Game auf einmal ist, dass man so denkt, ja, irgendwie ist es auch scheißegal, aber irgendwann dann aber auch vielleicht wieder nicht. Und jedes Mal denkt man so, jetzt ist es aber wirklich ein Problem und dann irgendwie doch wieder nicht.
Manchmal auch vielleicht. Das Ding ist halt, das ist jetzt so ein bisschen die Realität für die nächsten 10, 20 Jahre wird. Es gibt einmal dieses Szenario, was keiner will, nämlich es knallt richtig und dieses Vertrauen ist komplett flöten und es gibt eine komplette Reform. Alles, was Geld existierte, wird komplett.
Nur die Crypto-Bros.
Ja, die spekulieren vielleicht darauf, aber im Grunde genommen, eigentlich will keiner, dass auf einmal das ganze System kollabiert, weil niemand wird da halt raus. Also alle werden irgendwie einen Struggle mit haben. So. Also versucht man das auf alle Fälle zu verhindern und die einzige Chance, die du hast, ist es quasi, die Schulden entweder zurückzuzahlen, was utopisch ist. Also, wenn du die nicht zurückzahlen kannst, musst du deine Schulden eigentlich wenn die weniger wert werden, dann ist das auch eine Form der Rückzahlung, wenn du so willst.
Ja, verstehe.
Ne? Also so nach dem Motto, wenn sich die ganze Welt so im Preisniveau anhebt, also sagen wir, wir kriegen jetzt alle einfach das 100-fache an Gehalt und das 100-fache an Ausgaben. Also alles wird.
Meine Schulden von früher nichts mehr
wert. Ja, die Schulden bleiben ja gleich, aber auf einmal geht alles hoch und dann kannst du halt dann doch irgendwann zurückzahlen. Also das ist halt das, was wir als Inflation bezeichnen. Und niemand will eine Rieseninflation. Also was wäre jetzt das, was wir jetzt gesehen haben, ist eigentlich so ein schönes Katz-und-Maus-Spiel ist. Du senkst die Zinsen, die Inflation geht hoch. Das heißt, die Inflation geht hoch, deine Schulden werden niedriger. Das heißt, du hast da wieder eine Chance. Dann geht die Inflation aber so hoch, dass die Leute sagen, ey, Bro, ich kann das nicht. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich mein Essen zahlen? So. Also wird man aufstellen und sagen, okay, wir müssen die Zinsen wieder anheben. Hebt man die Zinsen an, dann geht die erste Bank pleite. Und die zweite. Dann sagt man, ah, scheiße, ist auch blöd. Okay. Sie gehen die Zinsen wieder runter. Also geht die Inflation wieder hoch. Und das passiert halt nicht immer im Gleichschritt. Also es hat immer so einen Verzögerungseffekt. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass wir einfach in der Realität jetzt leben müssen, in der quasi dieses so wellenartig dieses ganze Spiel jetzt weitergeht. So von wegen, ah, wir haben ein bisschen wieder höhere Zinsen, niedrigere Zinsen, Inflation. Aber nicht mehr wie früher so über zehn Jahre gestreckt, sondern eher so, oh, nächstes Jahr ist wieder das Nullzinsjahr, dann haben wir ein Inflationsjahr. Und am Ende des Tages ist das aber die Geschichte, irgendwer muss das zahlen. Also es gibt keinen, ich kaufe mich zum Gefängnis frei für Umme. Das heißt, entweder zahlst du es über die Inflation oder wir zahlen es halt, indem wir halt Geld zurückzahlen. Und ich glaube, niemand ist bereit, jetzt zu sagen, ja, klar, hier alle unsere Ersparnisse, komm, wir tilgen mal den Bums. So, also, keiner will irgendwie zu sehr nachgeben, aber irgendwie funktioniert es auch nicht, wenn niemand nachgibt. Und das ist das Spannende jetzt zu beobachten in den nächsten Jahren, wie sich das halt ausspielt.
Ja, spannend. Ja, ich bin mal gespannt, was da so passiert. Vor allem, ja, weil Leute ja schon langsam anfangen oder schon länger jetzt anfangen, in Konkurrenzprodukten zu denken und was ist mit diesem ganzen Krypto-Gedöns und so, ne? Gibt es dann nicht irgendwie dann doch irgendwie sowas wie eine Staatskryptobank, so staatliche Coins und so? Das waren ja schon Überlegungen und so, glaube ich, sind schon da und vielleicht gibt es auch mittlerweile schon irgendwas.
Ich glaube, das ist halt, wenn du dir überlegst, so, das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr spekulativ, aber wenn du jetzt überlegst, was wäre eine smart, also was wäre ein cooler Grund für eine Währungsreform? Also der du quasi nochmal so Geld resetten kannst in irgendeiner Form. Mhm. Und das ganze Thema noch von quasi digitalen Krypto-Coins, die der Staat rausgibt, der halt so eine coole Chance zu sagen, ja, warte, wir tweaken mal so ein paar Sachen. So wie damals von der Wechsel von Euro auf D-Mark auf Euro, gab es ja so einen festen Wechselkurs. Sowas kannst du auch etablieren. Sagst, hey, Krypto-Coins von dem Staat, jetzt in einer anderen Währung und dann wechselst du deine Schulden und schwuppsdiwupps hast du irgendwie 30% Schulden rasiert. So. Und die man. Also, klar wissen diese Leute, aber ist irgendwie okay, weißt du? Wir wechseln jetzt auf ein neues System.
Umstand weil auch alle irgendwie so ein bisschen ihre Schulden ja verlieren, so, weil ja jeder, also jetzt auf Staatsebene ja irgendwie jeder verschuldet ist gefühlt und deswegen ist es dann ja.
Okay. Ja, also, es wird spannend. Weird, wird spannend, ja.
Ja, witziges System.
Aber deswegen hat die ganze Welt gerade so ein bisschen aufgehorcht und gesagt, fuck man, was heißt das für uns? Was heißt das, was passiert dann übermorgen? Und,
ja, weil stimmt, weil du hast so gesagt, in deiner Bubble, aber ich habe hier auch, also Zeit und keine Ahnung was, so die Twitter-Sachen waren auch alle voll. Mhm. Also auch die deutsche Twitter-Blase war da so ein bisschen voll von, also jetzt nicht irgendwelche Influencer, denen ich in irgendeiner Form folge, die das habe ich nicht gecheckt. Aber das war schon auch ihr Thema.
Ja.
Ja. Das Gefühl. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich wollte jetzt so ein bisschen den Bogen spannen wieder zu einem, wir spielen Ping-Pong, zu einem entspannten Mini-Thema, wo ich, es gibt bei Reddit so ein Reddit-Forum, wo das quasi, das heißt so, am I the asshole? Also so, ich der Arsch, wo Leute so Geschichten reinschreiben, so nach dem Motto, bin ich hier wirklich das Arsch so vielleicht? Und so eine Geschichte habe ich.
Bei dich oder
die Frage stelle, sondern wo ich es bin.
Ah, okay.
Quasi. Chiara und ich haben am Freitag kam unsere Couch und wir haben immer gewartet, bis wir hier unseren Fernseher aufhängen und bis wir dieses, nennt man das Sideboard, Fernsehunterschrank, whatever Ding, bevor wir es an die Wand bringen, weil Das sieht cooler aus, wenn man es an die Wand bringt, habe ich von Chiara gelernt.
Tatsächlich, ja.
Aber ich hasse Dinge an die Wand zu hängen. Ich habe echt bei fast bei jedem Bohren habe ich geweint, weil ich immer so dachte, es ist einfach laut, man macht so unwiderruflich Sachen kaputt. Es ist so, was ist, wenn ich es verkacke? Keine Ahnung, ist es gerade? I don't know. Hoffentlich funktioniert es. Was ist, wenn es zu groß ist, das Loch und der Dübel hält nicht? Und was, wenn wir ausziehen, dann müssen wir das alles zumachen. Oh Gott. Ja. Was, wenn dann doch, obwohl wir haben so richtig schön geguckt, ob da Stromleitungen sind. Was ist, wenn doch eine Stromleitung da ist? Oh Gott. Ja, also ich finde, Bohren ist irgendwie immer, weiß ich nicht, das ist so unwiderrufbar. Ja, ich mag das nicht. Ja. So, und wir haben dann schon, haben wir den Bums quasi, also haben wir an die Wand gebracht. Das Ding war schon, dieses Sideboard-Ding. Wie bringst du sowas an die Wand? Das ist ja nicht leicht. Und wie hältst du das an, während du das anzeichnest und so? Das heißt, nach der Volleyball-AG Freitag, ich war schon richtig tot vom Liegestütz machen und so. Und dann lag ich bestimmt 2x15 Minuten unter diesem super schweren Sideboard, weil ich so dann, also das ist vielleicht aber auch so ein Max-Problem,
ja,
dass
ja.
meine Lösungsstrategie dann bedeutet, pass auf, Chiara, ich leg mich hier drunter, du legst das Ding auf mich, ich halte das hoch mit meinen Füßen, Knien und meinen Händen und meinem Kopf und halte es auf der Ebene, du hast oben die Wasserwaage drauf und zeichnest das quasi an. Aber was gibt es für schlauere Methoden? Weil du müsstest ja, wir hatten so einen Hocker erst probiert, auf so einen Hocker zu stellen, aber der war zu niedrig. Ja. Das heißt, wir brauchten was Höheres. Und du hast ja nicht Gegenstände in allen Höhen verfügbar. Und das heißt, dann dachte ich, am schlauesten ist es, wenn ich der Gegenstand bin.
Ich habe jetzt so ein bisschen auf mein Bücherregal geschielt.
Bücher sind gar nicht so doof.
Also das wäre jetzt so das Erste, was mir gefallen wäre. Und es gibt aber auch so Wagenheber tatsächlich.
Wagenheber. Ja, gut, da habe ich aber nicht da. Also es musste schon an dem Abend verfügbar sein, sozusagen, weil ich keinen Bock hatte, da irgendwas anderes zu suchen. Aber
Kartons, Wagenheber natürlich super. Bücher, ja, wirklich sowas halt.
Ja, aber du, also vielleicht merkst du, dass das anfängliche, okay, Max ist einfach ein Trottel.
Nee, zu, ich hätte es auch so gemacht.
Das ist einfacher. ich dachte, es ist einfach einfacher.
Ja.
Und das war schon mal die erste Aktion, weil mein Rücken richtig wehtut seitdem, weil er so in den Boden gepresst war. Ich habe nur noch gelacht und fast geweint, weil ich so war, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach überhaupt nicht mehr. Ja. Und natürlich waren wir auch dann zu faul, so manche Sachen rauszuräumen und so. Und dann stand da drauf noch so eine Lampe. Und du musst halt irgendwie auch, weil das Problem ist, ja, also so diese Chameleon-Lampe von Chiara. Aber das Problem ist, pass auf, du musst ja, die Kabel waren das Problem. Weil, wenn du es an die Wand gebracht hast, ist es ja rundrum quasi abschließend.
Ja.
Das heißt, du musst im Prinzip alle Kabel, die du da drin haben willst, zum Beispiel ein Steckdosenleiste und so, musst du ja alles schon reinpacken, damit das durch so ein, also damit das quasi durch diese Mitte, also es gibt so einen Eingang sozusagen von unten, und da kriegst du aber keinen Stecker durch und keine Leiste. Das heißt, du musst es quasi schon
vorher erledigen.
Und deswegen war das so ein bisschen das Problem. Deswegen haben wir gesagt, okay, die Lampe können wir quasi nicht runternehmen. Im Prinzip muss die schon drauf sein und so weiter und so fort.
Ja.
Und das war alles so ein bisschen ungeil. Aber hat dann einigermaßen funktioniert. Immer mit dem Ding, wo man sagt so, ist es jetzt wirklich gerade? Was ist, wenn ich jetzt in die Wand bohre?
Ja,
keine Ahnung, das funktioniert einfach nicht. Und dann auch so die klassische Frage, auch Chiara als Bauingenieurin, habe ich wieder festgestellt, ist keine Bauarbeiterin, sondern eine Bauingenieurin dann doch. Weil wir uns so die Frage gestellt haben, wie dick müssen eigentlich so Schrauben und Dübel sein, um so ein Sideboard in der Wand zu halten? Weil in meiner Vorstellung, je größer, desto besser. Aber das ist vielleicht nicht immer die, also ja. Das ist vielleicht auch irgendwann eine Frage der Unnützigkeit.
Ja.
Und weil wir haben halt gesehen, für den Fernseher, um diesen Fernseharm da an die Wand zu machen, das war halt so, dem wurde mitgeliefert, das waren so richtige Oschi-Dübel und so richtige Oschi-Schrauben.
Ja, ja.
Ich dachte mir so, ja, okay, der Fernseher ist deutlich leichter als dieses Sideboard. Und die Schrauben für das Sideboard sind 10-mal kleiner als die Schrauben für den Fernseher. Und da dachte ich so, scheiße, macht das alles Sinn, funktioniert das? Aber gut, dann habe ich gelernt, Physik macht Sinn und so ein Sideboard, das stützt sich dann selbst. Und wenn du den Fernseher am ganz ausziehst, soll das ja trotzdem noch halten.
Bla, bla. Ja, ja.
Auf jeden Fall hat, wie man sich das vorstellen kann, wie diese Geschichte, länger gedauert als gedacht. Und dann war, es haben noch so andere Nachbarn gebohrt. Und dann war es halt irgendwann 10 und dann war es irgendwann 22:30 freitagsabends. Und dann dachte ich so, und dann hatten wir genau den Fernseher gerade so reingeschraubt, also das Fernseharmding. Und dann habe ich bei den letzten 1 Zentimeter habe ich den Dübel aus der Wand geholt. Also der hat, weißt du, dass du die Schritte drehst und der Dübel kommt raus. Ich war so, was ist denn jetzt los? Weißt du, nach diesem ganzen Scheiß, ich dachte, oh, und wir hatten keine Ratsche da, sondern ich musste mit so einem Schraubenschlüssel die so rein und immer so wieder reinsetzen und so. Völliger Albtraum. und dann dachte ich, und dann musste ich wieder alle 6 Schrauben rausdrehen. Und dann hatte ich nämlich die Sorge, dass ich die Löcher zu groß gebohrt habe, quasi. Und dann dachte ich, fuck, zu groß ist richtig scheiße, was machst du dann? Ich hatte noch eine ganz gute Idee, vielleicht so diese mit so Mörtelmasse zu füllen und den Dübel quasi da so dann reinzukleben, so, weißt du, also, dass du quasi so diese
Füller
machst, dann den Dübel rein und dann lässt es über Nacht härten und am nächsten Tag.
Aber funktioniert der überhaupt noch, also weil die Dübel leben ja davon, dass sie so in der Wand sich so öffnen. So, weil wenn das so festgeklebt ist, öffnet sich das doch gar nicht mehr, oder?
Chiara ist Bau.
Ja, das ist kein Bau weiter.
Ja, also I don't know. Ja, ja, auf jeden Fall war ich dann ganz froh, dass ich dann vielleicht noch auf die Idee kam, Moment, diese Schraube ist sehr viel länger als der Dübel. Das heißt, deswegen kommt der aus der Wand, weil die Schraube einfach so lang ist. Das heißt, wir mussten einfach nur noch mal 2 Zentimeter in die Wand quasi rein, um den Dübel weiter reinzuschieben. Ja. Weil ich finde, so intuitiv hat man immer, okay, der Dübel schließt quasi mit der Wand ab, dann kommt die Schraube, die passt da rein und fertig. Und die Schrauben waren einfach viel länger als der Dübel. Oh, okay. Und der Dübel musste quasi weiter in die Wand. Habe ich vorher nicht drauf geachtet, hätte ich drauf kommen können. Und das heißt, wir mussten halt noch mal 5 mal 1,5 Zentimeter in die Wand bohren. Jetzt war es Freitagabend 22:30. Ich war mega abgefuckt.
Oh, wow.
Mega im Arsch. Ja. Und dann dachte ich so, das ist mir jetzt egal. Ich bohre jetzt. Ist mir egal. Und deswegen war ich das Arsch, weil ich habe nur angesetzt um 22:30 den Bohrer. Kam aus 3 Ecken. So, ich weiß nicht wie. Ich habe mir das vorgestellt wie in so einem Film, wo Leute mit so Besenstielen so gegen die Wände so ballern. Also wirklich instant. Und ich war so, oh Gott. Ist mir egal! Und danach bin ich nur noch 1 Stunde durch die Wohnung geschlichen, weil ich Angst hatte, dass irgendwer klingelt und weiß, wir haben so Licht ausgemacht. Das ist echt dumm. Also, das war ich. Chiara ist natürlich zu schlau für sowas, ne? Aber in meinem Kopf war dann so, ich mach Lichter aus, wir müssen ganz leise sein, weil wenn es klingelt, dann war es einfach nicht, weil keiner kann es ja genau zuordnen, wer es war. Und natürlich kann man zu Fehlern nicht stehen und sich entschuldigen, sondern man muss natürlich das verbergen und zu so tun, als wäre man es nicht gewesen. Wenn dann mal es mit die bösen anderen, die auch gebohrt haben. Ich war schon so für den nächsten Tag
vor. Ja, ist schon klar, dass so die um dich herum wohnen, wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ihr eingezogen seid und der Rest wahrscheinlich eher nicht so.
Aber es hat ja noch wer anders gebohrt. Wir haben ja noch den ganzen Tag wen anders bohren. Ah, und dann dachte ich nämlich schon, wenn ich am nächsten Morgen rausgehe und ich sehe das Nachbarn so, boah, habt ihr gestern Abend auch dieses Gebohren noch gehört? Ey, schrecklich.
Ja, und das waren die auch gebohrt haben. So, ja, voll schlimm. Ja,
vielleicht. Es kam so wirklich dazu, weil ich Angst hatte, Leute zu treffen. Aber ja, das war das, wo ich auf der einen Seite dachte, Freitagabend 22:30 finde ich noch gar nicht so super dramatisch, aber gleichzeitig, wenn du eh schon den ganzen Tag die Leute um dich rum quasi bohren, dann denkst du dir auch irgendwann mal, come on, ist auch langsam.
Muss halt auch.
Deswegen, die haben absolut recht und ich war das Arsch.
Es gibt ja auch immer so Leute, die müssen Samstag zum Beispiel arbeiten. Also, das gibt's ja auch, Leute, der Gastro oder was weiß ich, die denken sich dann so, ey, für mich ist morgen einfach ganz normaler Arbeitstag, warum bohrst du hier, während ich schlafe? Lass mich ruhen.
Ja, absolut. Deswegen, ich war da das Arsch. Ich dachte, in meinem Kopf war so die Rechtfertigungsspirale so, naja, ich könnte jetzt auch hier eine Party machen mit dickem Bass um 22:30. Wäre jetzt auch nicht so mega geil, aber würden die Leute wahrscheinlich auch irgendwie akzeptieren. Aber Bohren ist natürlich nur was anderes und irgendwie ein ätzendes Geräusch und so weiter und so fort. Wir hätten es einfach am nächsten Tag machen können, aber ich war so sauer, mein Körper war so ein Wrack, es musste erledigt werden. Ich dachte, ich kann mich am Samstag nicht mehr bewegen, deswegen und ich hatte Abi-Vorklausuren hier und dachte, Samstag ist reserviert fürs Korrigieren, deswegen wollte ich da nicht noch irgendwie anderen Schizo mit
rumschleppen,
sozusagen.
Ich verstehe.
Ja, aber jetzt steht alles. Ich glaube, jetzt ist wirklich, wir haben jetzt einen Schuhschrank, der Hauswirtschaftsraum ist fertig. Couch, das steht. Ich glaube, das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist irgendwie die nächsten Tage, dass Chiara noch mal gerne Deko gucken möchte und dass wir dann irgendwie Bilder aufhängen und so ein Shit, also ein bisschen was an die Wände bringen. Also mit Nägeln.
Ja.
Ich bohre nicht nochmal in die Wände. Genau, das ist so der Stand der Wohnung gerade. Und das ist eigentlich ganz geil, dass man jetzt endlich mal, ach jetzt mit der Couch. Die Couch bringt dann doch mehr Gemütlichkeit, als man denkt, weil ich ja vorher immer gesagt habe, ich saß noch nicht einmal 5 Minuten hier jetzt in dieser Wohnung und habe einfach mal gedacht, geil, wir sind jetzt da. Und jetzt mit der Couch kommt das ein bisschen mehr auf jeden Fall. Obwohl die Korrekturen, muss ich ehrlich zugeben, also, es ist einfach viel. Also, ich möchte da selber gar nicht über mich jammern, weil ich glaube, ich habe schon ordentlich viel zu korrigieren gerade, aber das ist halt irgendwie mein Job und das ist so, wie du halt deine Crunch-Times sozusagen hast, ne? Nur, dass du generell auch eh mehr arbeitest als ich. Aber wenn ich jetzt nochmal überlege, dass so ein Deutsch-Englisch-Lehrer, Deutsch-Englisch-Lehrerin quasi das Ganze in doppelt so viel hat und mit irgendwelchen Kack-Fünfer-Tests, Klausuren und keine Ahnung was.
Alter, ganz ehrlich.
Wahnsinn.
Also ich glaube, dass ChatGPT-4 safe mindestens 80% so gute Korrektur, wenn ich es sogar besser hinbekommen würde, Daher, also ohne Scheiß, ich glaube.
Es ist ein begrenztes Problem,
meinst du? Ja, es ist wirklich begrenzt und ich glaube, es dauert keine 5 Jahre und niemand wird mehr korrigieren als Lehrer.
Ja, wir müssen aber ja irgendwie erstmal hinkriegen, dass die Schülerinnen und Schüler digital schreiben dürfen.
Nee, scheiß drauf, Bilderkennung. Ihr kennt die schlechteste Schrift, die du nicht erkennen kannst.
Ja, okay, dann muss ich das einscannen. Ja, meinst du so schlechte Schrift? Also ehrlicherweise, wohl, warum soll ich besser Schriften erkennen als eine Maschine, die alle Schriften lesen kann, so ungefähr, ne?
Ja. Das ist halt, das brauchst du genug Trainingsdaten.
ja, klar.
Also von daher, das ist ein Problem, was nur noch temporär da ist, hoffentlich.
Ja, weil, also, um da kurz dabei zu bleiben, weil das wäre ja schon mal eine super Entlastung sozusagen, den ganzen sprachlichen Bums überhaupt nicht korrigieren zu müssen, was man ja am ehesten noch sofort eigentlich schon hinkriegen könnte, jetzt wahrscheinlich, dass du einfach so ein was drüber laufen lässt, wie so hier Grammar, nee, wie heißt dein cooles Grammar, Programm? Ja. Genau. Ach, witzig, dafür gibt es jetzt immer vor Podcast Werbung. Das ist es.
Uns gab das gratis als Werbung, ohne dass wir was dafür bekommen haben.
Ups. das drüber laufen zu lassen, dass man quasi nur noch inhaltliche Korrektur macht, ist ja auch schon geil. Weil das könnte ich ja auch schon verstehen, dass man sagt, so komm, dieses Mechanische wird mir abgenommen. Aber dass man inhaltlich noch versucht, sich in den Schüler reinzuversetzen, wenn man weiß, okay, komm, im Unterricht hat er das gesagt, das heißt, es ist verknüpft mit dem Wort, okay, hat sich es anders gemerkt. Dass man da noch ein bisschen, dass das komplexer ist, verstehe ich schon. Deswegen diese 80% finde ich ganz treffend, die du gesagt hast. Ja, das wäre schon ganz
geil. Das macht ja Grammarly auch so. Es gibt Vorschläge und es gibt Vorschläge. Also es gibt eigentlich nur Vorschläge und die Vorschläge haben verschiedene Ansätze. Es gibt quasi ganz krasse Vorschläge wie, naja, das hast du halt grammatikalisch Fehler gemacht, da hast du einen Rechtschreibfehler. Willst du das annehmen, diesen Vorschlag oder nicht? Und es gibt halt so stilistische Vorschläge oder inhaltsbasierte Vorschläge. So nach dem Motto, hey, wenn du ein bisschen netter klingen willst, dann benutzt doch diese Wörter statt deine, die du benutzt hast. Das heißt, also ähnlich kannst du es auch vorstellen, dass du sagst, ja, hier, der Teil ist nicht so ganz safe, entscheide du. Lass dir das gelten oder nicht.
Das gab es jetzt bei den Lernstandserhebungen oder so, glaube ich, schon so ein bisschen. Die wurden jetzt das erste Mal, glaube ich, digital durchgeführt, also konnten digital durchgeführt werden, so freiwillig quasi bei uns an der Schule zumindest. Und da war es nämlich ganz ähnlich. Das heißt, diese ganzen Ja-Nein-Antworten und ganzen Aufgaben werden schon direkt abgenommen, die Korrektur. Und das war früher voll die Pain für die Lehrerinnen und Lehrer. Und bei allen anderen Sachen wurde quasi auch das Eindeutige sofort gewertet. Und wenn es nicht ganz eindeutig war, wurde gesagt, hey, guck mal hier, mein Vorschlag wäre das. Nimmst du den Vorschlag an oder willst du das overwriten sozusagen? Was halt wirklich Revolution ist für diese Korrektur dieser Scheiße, weil das ist nochmal eine Zusatzbelastung, die man damit schon auslagern kann. Das ist ganz cool.
Aber ich meine, das Gute an der ganzen Sache ist ja, du kannst ja die Korrektur dann immer als Ausrede dafür nutzen, um dann die ganze Nacht gewisse Dinge zu tun. Wie zum Beispiel
die Oscars zu schauen. Alter, du bist hier voll die Maschine. ich war erst so, wie kommen wir da jetzt jugendfrei aus dem
Raum? Oh Gott, was habe ich gemacht in den letzten Tagen? Oh, ich habe gebohrt, das war schon nachts, oh Gott.
es war wieder soweit. Stimmt, es war jetzt Sonntagabend. Ich habe mich da schon lange drauf gefreut, tatsächlich. Und hatte, ich habe da immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es dann doch mal in die Ferien, Ferien liegt oder so, dass man so mit gutem Gewissen sagen kann, Montag habe ich nichts vor, also kann ich wirklich mal chillen. Aber das ist bei, ob es jetzt Eurovision Song Contest, ob es der Dings ist, wie Super Bowl, ob es die Oscars sind, es ist immer scheiße. Die sollen das mal auf den Samstag legen, die Affen. Ich weiß gar nicht, warum das immer sonntags ist. Das ist eigentlich dumm.
Ist es Samstagnacht bei denen?
Habe ich mich auch gerade gefragt, aber bei denen ist es ja nicht. Ja.
Oder warte mal, bei uns Leute. Nee, das ist ja das ist bei denen ja dann tagsüber einfach, nee, oder?
Genau, das sind einfach, das ist ja nicht, genau, das sind ja nicht 24 Stunden verschoben oder nicht 12. 12 ist ja Neuseeland, glaube ich. Das heißt, Amerika ist, glaube ich, weniger.
Das irgendwie 8 bis 10 Stunden, ne? Ja.
Hätte ich gesagt. Das ist wieder dieses gefährliche Halt.
Ja, aber das Problem ist, diese Sommerzeit macht alles viel zu kompliziert.
Ja,
korrekt. Ganz schlimm.
ich hatte gestern, war ich den ganzen Tag hier mit der Leichtathletik-Crew, war ich die ganze Zeit spielen und wir haben Brettspiele spielen den ganzen Tag. Von morgens halb 10 bin ich hier losgefahren und abends um 8 bin ich da wieder losgefahren. Und ich hatte die ganze Zeit schon so im Kopf, okay, heute Abend is the time. Und das war schon so ein bisschen, okay, mal gucken, ob das funktioniert. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge und dann habe ich auch dir noch auf der Rückfahrt so geschrieben, so, hey, yo, ich brauche jetzt hier externes Gewissen. Mache ich das heute Abend und versau mir die Woche oder gehe ich einfach pennen, wie jeder normale Mensch? Und da ich keine Antwort
musste ich heute Morgen die Nachricht abgehört, dachte ich so, Gott, ich hoffe, du hast es nicht getan.
Ja, die Nachricht war so witzig von dir. So, und dann kam ich natürlich nach Hause. Ich hatte natürlich schon letzte Woche das Red Bull besorgt, das natürlich dann wieder einleitet, diese Nachtsession sozusagen. Genau, ich habe, ja, ich komme nicht mehr raus, quasi den Cheat-Mode aktiviert und habe mir dann die Klausuren vorgenommen. Und dann habe ich mir festgestellt, boah, die gehen ja auch erst um 12 los. Das heißt, bis 12 musst du ja so irgendwie durchhalten und die Motivation fürs Korrigieren selber hochhalten. Das war schon hart, aber ich habe es ganz gut hingekriegt. Ich habe die Antwort gehört. Kennst du noch die Antwort?
Von Kurt Savas?
Nee. Nein.
Die Antwort?
Nein, das Urteil. Nee, die Antwort ist diese, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, Südafrika oder so eine Band mit so einer Frau und so einem Typen und die hat so eine viel zu hohe Stimme
kann ich nicht.
So fette Beats im Hintergrund. Ist crazy shit, zeig ich dir gleich, du kennst ein paar Lieder von denen. Und das ist halt so eintönig und stupide, dass ich damit erstmal das quasi gehört habe. Das ist quasi mein Lo-Fi-Hip-Hop-Beats oder mein EDM, ja, I don't know. Ich weiß nicht, was EDM heißt. Electronic Dance Machine? Electric Dance
Machine? Musik vielleicht, aber vielleicht auch Machine, ja.
Achso, Nee, ich dachte gerade dieses Ding. Egal. Auf jeden Fall habe ich dann korrigiert und das Traurige ist so ein bisschen, diese Vorabi-Klausuren, die schreiben halt mittlerweile irgendwie bis zu 30 Spalten.
Hä, warum?
Und ja.
Ich habe nicht mal im Abitur 30 Spalten geschrieben.
Ja, frag mich nicht.
Ja, das ist, weil du so ein Laberfach hast.
Nee.
War jetzt nicht Bio, oder?
Nee, es war nicht Bio, das ist korrekt. Nee, aber das Witzige ist so, es gibt eine 1 mit 28 Seiten, glaube ich, gerade so. Und es gibt eine 1 mit 13 Seiten. Ja. Und das ist halt, finde ich, ein ganz schönes Beispiel für, es geht kürzer. So. Aber das ist halt das Problem, also was heißt das Problem so ein bisschen? Du kannst, oder selbst wenn ich das wollte, du kannst es als Lehrer nicht so richtig bestrafen. Also bei der, also dass viele, also dass nicht auf den Punkt kommen sozusagen, weil, das weißt du ja selber noch, das war ja auch unsere Taktik für den Erwartungshorizont so ein bisschen, ne? Triff halt das, was im Erwartungshorizont steht.
In 12 Seiten.
Und im Zweifel, genau, im besten Fall auf 12 Seiten. Aber wenn du es nicht kannst, dann schreib einfach mehr hin und irgendwas triffst du schon. So, schießt mit der Schrotflinte so ein bisschen. Und außer bei der Inhaltszusammenfassung in Aufgabe 1, wo du sagen musst, okay, da ist eine Fähigkeit, Inhalt zu komprimieren verständlich darzugeben. Da kannst du halt inhaltlich, finde ich, Punkte auch abziehen, wenn jemand jetzt einfach nicht auf den Punkt kommt und einfach nur drum rumlabert.
Mehr schreibt, das ist der Ursprungstext. Das ist keine Zusammenfassung.
Zum Beispiel. Aber wenn die zum Beispiel jetzt eine Theorie darstellen sollen, die sie auswendig gelernt haben, dann steht dann immer, ne, also dann kannst du den ja nicht als falsch auslegen, wenn die einfach mehr gelernt und mehr hinschreiben, als jetzt irgendwie nötig und so. Und das ist dann immer so ein bisschen blöd. Du hast dann keine so richtige Handhabe, um denen quasi mit einem Mittel, das sie verstehen, und zwar schlechtere Noten, klarzumachen, Leute, fasst euch kürzer. Sondern die lernen ja eigentlich nur, naja, je mehr ich hinschreibe, desto besser ist meine Note. Und leider funktioniert das Abitur auch gerade so. Das heißt, da müsste man noch überlegen, ob man das Abitur nicht mal irgendwie, also ob man da die Erwartungshorizonte oder das Abitur nicht mal so ein bisschen anders strukturiert, dass einfach nicht Masse statt Klasse mehr belohnt wird in den Erwartungshorizonten. So. Also klar kann man da versuchen, irgendwelche Schlupflöcher zu finden. Es gibt sowas wie, bezieht sich strukturiert und stringent auf die Aufgabe und so. Dann kannst du von diesen 3, 4 Punkten, die du dafür gibst, kannst du halt 2 abziehen. Ja, interessiert auch keiner so richtig. Ja. Ne? Aber das nur dazu. Und das ist halt echt, das Schöne ist, wenn jemand 28 Seiten schreibt und die gut schreibt und so, dann liest man das wirklich ganz gerne. Also Real Talk, das ist voll okay und man liest das gerne und das ist irgendwie cool. Aber es gibt leider auch Leute, die halt dann wirklich, weil sie es eben nicht so gut können, aus Unsicherheit dann irgendwie 25 Spalten schreiben. Weißt und du, das ist die schlimmste Korrektur.
Ja, ich hab's auch damals gehasst in der Schule, weil nach der Klausur ist immer dieser Vergleichsansatz da, so, hey, wie viel hast du geschrieben? Ja. Nur 28 Spalten. Ich so, ich hab 8.
Ja.
Das hab ich immer genervt, weil ich dachte, scheiße, ich hab irgendwas verkackt.
Ja, deswegen freut es mich umso mehr, wenn dann Leute kurz schreiben und das gut machen, weil da merkt man noch so, ihr seid eigentlich noch ein bisschen krasser.
Ja, klar,
so, weil 100%. Ihr habt eben noch eine Fähigkeit mehr. So, ihr habt's gut gemacht, ihr habt's richtig gemacht und könnt es auch noch komprimiert darstellen, was halt nochmal eine geile Fähigkeit ist. So, ne? Und die anderen können halt ganz viel anderes auch, was auch total cool ist, aber denen fehlt halt im Zweifel diese Fähigkeit, auf den Punkt zu kommen, das zu komprimieren, wie auch immer, pointieren, fokussieren, wie man das nennen möchte sozusagen. Und das ist halt für die Korrektur. Und deswegen habe ich gestern Nacht mir extra diese Bücher genommen, also die fetten Klausuren, weil ich dachte, komm,
die jetzt hast du die weg. Als Stütze.
Das stimmt.
Da fällt es auf meine Klausur so Holzspäden und so. Was ist das?
Warum sind da Tränen von Ihnen, Herr Pelzer?
Ich weiß.
Ja, wahrscheinlich. Ah. ja, und deswegen habe ich gestern dann 5 von diesen Büchern durchgearbeitet, irgendwie in 6 Stunden oder so, wo ich dachte, ich schaffe mehr, aber habe ich nicht. Und das ist irgendwie so ein bisschen so eine, ja. Und eine Sache noch, die klingt jetzt gemeiner, als die, also ich verstehe das, aber bei so 3, 4, 5 Klausuren merkt man auch, dass die beim Schreiben selber keinen Bock hatten, sozusagen. Ne? Und da habe ich natürlich Verständnis für, weil man muss nicht Bock auf alles haben.
Ja.
Aber das zu korrigieren, wenn jemand selber keinen Bock hatte, sozusagen. Woran
hast du das gemerkt? An der Schrift oder an der Inhalt?
Genau, du hast die Schrift, du hast den Ausdruck, ich lese nicht nochmal Korrektur am Ende, ich vergesse Wörter am Ende des Satzes. Und dass jemand, der quasi das sonst nicht macht, sozusagen. Weißt du, also du kennst ja irgendwann deine Leute so ein bisschen und dann weißt du, was kann die Person, hat die LRS oder nicht, so ungefähr. Ne? Und ihr Leserecht wahrscheinlich. Ach so. Also, ne, oder so, ne? Oder kann die einfach wirklich schlecht schreiben oder nicht? Und es sind Leute gewesen, die eigentlich okay schreiben, aber in der Klausur.
Weil sie nicht zählt, oder?
Doch, die zählt voll. Das ist die Vorabi-Klausur, die zählt.
Achso, ich dachte, es war so Testklausur nur so.
Nein, Vorabi-Klausur. Sonst würde ich mir doch nicht so eine Arbeit machen, die zu kurieren. Das ist die Vorabi-Klausur quasi. Die letzte Klausur vom Abi jetzt, die unter Abiturbedingungen geschrieben wurde, sozusagen. Und dann wirklich, wenn du dann das so korrigierst und denkst ja schon bei jedem Satz des Schülers oder der Schülerin so, boah, du hast selber keinen Bock, das zu schreiben. Ja, jetzt muss ich das korrigieren. Und alles, was ich hier dran schreibe, weißt du eigentlich schon selber. Wenn ich jetzt hier dran schreibe, komm, hier, gib dir doch mal hier Mühe, lest doch mal Korrektur. Ich kann deinen Satz gar nicht verstehen, so ungefähr. Dann denkt die Person sich so, ja, ich weiß. Und ich so, wozu korrigiere ich das hier eigentlich? Es ist einfach so. Und das, boah, das hält einen so auf und das zieht einen so runter. Dann lese ich lieber 30 Seiten Bücher, anstatt 10 Seiten unlustvolle geschriebene Sachen so, weil es gibt wenigstens, was einem mehr frustriert, weil man immer so denkt, so ich würde doch gern, aber ich kann nicht und dann kann man das nicht lesen und das ist
aber jetzt mal zum spannenden Teil, wie war die Oscars?
genau, kommen wir zum spannenden Teil. Die Oscars waren ganz cool, also ich gucke dann immer den Stream sozusagen und auf dem Second Screen gucke ich dann immer hier von Kino Plus, von den Rocket Beans quasi, Kinomagazin, so ein bisschen die Off-Stimmen, so ein bisschen, weil das halt Leute sind, die Peile haben und ich, witzigerweise, ich habe keinen der Filme, die diesmal nominiert waren, im Ansatz nur gesehen.
Oh, okay.
Also den man noch am ehesten, also kurz die so bester Film-Nominierten waren zum einen Im Westen nichts Neues. Also das Besondere war bei diesen Oscars diesmal so, dass da relativ viele Deutsche, ich glaube 10 deutsche Nominierungen oder so dabei sind. Und das ist sonst nicht so der Fall. Deswegen war natürlich so dieses, der deutsche Patriotismus hat gesagt, oh, das wäre ein cooler Oscar. Ja. So, weil das ist eine Netflix-Produktion, Im Westen nichts Neues quasi nominiert Westen war.
Deutschlands? Oder Westen?
Naja, es ist der Kriegsfilm. Das ist der Kriegsfilm, den es früher schon mal gab. Also es ist so ein alter Kriegsfilm quasi neu aufgelegt sozusagen. Okay. Und ich glaube, ich
will nichts Oscar?
Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob das Normandie ist oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es um die Westfront.
Ah ja.
Im Zweiten oder Ersten Weltkrieg. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ich habe den früher mal gesehen, das weiß ich. Und den neuen wollte ich jetzt auch mal gucken, aber kam ich noch nicht
zu.
Gibt's bei Netflix auf jeden
Fall. Ich guck mir gerade so ein bisschen ich mache die Liste auf, damit ich so ein bisschen mitgucken kann.
Ja. So, das war also so ein bisschen die deutsche Hoffnung so.
Ja.
Und was ich gehört habe, auch wirklich ein guter Film. So. Also einfach tragischer, guter Kriegsfilm, so ein bisschen, so wie man das irgendwie. Wahrscheinlich heißt der auch wieder Antikriegsfilm wahrscheinlich. Dann ist doch hier wie so, ich weiß gar nicht, wie die halt heißen, aber man nennt die mittlerweile ja, also man nennt dann so Filme, die den Krieg nicht so zelebrieren und dann so Kriegshelden feiern und geil, wir haben mit 2 Panzern Armeen zerstört, so, das wäre quasi so ein bisschen so ein Kriegsfilm. Und ein Antikriegsfilm ist in der Regel ja das, der zeigt, Alter, Krieg ist richtig dreckig und scheiße so, und da sterben Leute und es ist ungeil. Des
Films noch so ein bisschen mit denen.
Genau, was willst du zeigen?
Okay.
Willst du den dreckigen Krieg zeigen oder willst du den glorifizierten, irgendwie coolen Actionkrieg zeigen, wie bei Black Hawk Down? Wahrscheinlich ist das auch zu tragisch, keine Ahnung. I don't know.
Interessant.
Ich glaube, wenn man sich die meisten Kriegsfilme anguckt, würde man sie nach modernen Definitionen wahrscheinlich alle fast
als Antikriegsfilme bezeichnen. Ja, aber ist halt so, was machst du bei anderen Filmen ja auch nicht. Du sagst ja auch nicht, dass ein Anti-Beziehungsfilm oder ein Beziehungsfilm, also sagst ja etwas drum.
Ja gut, aber der Regisseur sagt, ich glaube, das wird nicht von außen zwingend gelabelt, sondern ich glaube, die Produzenten und die Regisseure sagen das so im Zweifel. Ne? Welches Genre würden wir so unseren Film einordnen? Und dann sagen die quasi, ja, es ist ein Antikriegsfilm so. Also ich will damit die Message senden oder ich will eine andere Message senden. Ich glaube, das wird nicht von außen.
Also ich dachte, das ist diese Standardgenres, die man so kennt. So Action, Thriller, Horror, Komödie.
Ja, und dann hast du ja Action und dann hast du ja noch kleinere Sparten irgendwann. Ne? Dann hast du irgendwie den Revenge-Action-Film à la John Wick, 96 Hours, Taken, Jared Butler, wie auch immer, Gesetz der Rache und so. Das ist ja dann, also deswegen, ich glaube so, wenn man guckt dann so Mikrogenres quasi sozusagen an und dann wäre das quasi unter den Action-Kriegsfilm, wäre das dann so ein Antikriegsfilm, jemand anderer wäre vielleicht eher so ein Kriegsfilm.
I don't know.
Ziehe ich mir gerade aus den Fingern, klingt für nicht sinnvoll, keine Ahnung. Welchen Film du aber zumindest mal gehört hast, ich glaube den einzigen wahrscheinlich, so wie ich nämlich dann eben auch davor, also bist noch von einem anderen, ist Everything Everywhere All at Once.
No,
das never. War,
was ist das?
ja, der kam damals raus mit dem Doctor Strange-Film gleichzeitig, also ziemlich gleichzeitig. Der Doctor Strange-Film, der so ein bisschen diese Multiversums-Sache aufgemacht hat. Wo mit hier, wie hieß die? Nicht Starlight, das ist die von The Boys. Ja, diese Heldin, also diese neue Heldin, die quasi so Portale aufmachen kann und dann im Multiversum rumreisen kann. Und dann wurde immer gesagt, dass Everything Everywhere All at Once eigentlich der bessere Multiversen-Film ist, weil der so abgedreht ist und sich Dinge traut, die man sonst nicht kannte. Dieses Poster hast du bestimmt mal gesehen, das war so wie ein Mandala.
Ich hab's gerade hier auch.
Okay. Auf jeden Fall war der immer auf meiner Liste. Ich wollte ihn unbedingt sehen, weil ich echt nur Gutes gehört habe. Und die Schauspielerin, die dabei ist, die spielt hier auch bei anderen, ganz vielen anderen Filmen mit. Bei Mandalorian ist sie zum Beispiel dabei. Ja. Die ist bei Agents of S.H.I.E.L.D. und so weiter dabei. Und die war jetzt als beste Hauptdarstellerin zum Beispiel nominiert. Und Spoiler hat auch gewonnen, was richtig, richtig cool ist und total schön. Und das war der Film, den ich am ehesten noch kannte und wo ich eben auch Bock habe, den auf jeden Fall noch zu gucken. Und dann gab es so Filme wie, ich weiß gar nicht, ob die auch bei bester Film nominiert waren. Also einer auf jeden Fall ist hier Banshees of Inisherin oder so. Mhm. Da kann ich nur von Jenny Braden sagen, dass die absolut begeistert von dem Film war. Und ich wollte da auf jeden Fall auch mal rein. Das ist ich glaube, es ist der Film mit Colin Farrell.
Ja.
Und ich bin eigentlich ja schon Colin Farrell-Fan, obwohl er eigentlich immer so ein bisschen trashige Sachen noch gemacht hat. Aber True Detective und so und früher SWAT mochte ich einfach, obwohl der trashig ist. Aber den will ich auf jeden Fall noch sehen. Und dann gab es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch The Whale, war das auch einer?
Du hast gerade die Liste. Ja, offen. Mit Brandon Fraser in der Hauptrolle.
Genau, mit Brandon Fraser in sehr dick. Genau. Der hat da, glaube ich, so einen Fatsuit an. Das ist, glaube ich, so das große Thema, dass der da so super ungesund und crazy aussieht. Aber der Film kommt auch erst noch hier noch raus.
Oh, okay.
Und ich glaube, noch ein anderer Film. Hard. Ich weiß nicht, wie er heißt. So, das waren so ein bisschen die Filme, aber nur, also das waren, glaube ich, so die Hauptfilme. Ich will jetzt nichts Falsches sagen und irgendwas Krasses vergessen irgendwie. Dann gab es noch hier, ne, Wakanda Forever war halt hier nominiert für beste Kostüme und so ein Kram und das gewinnen die ja dann auch immer so. Irgendein Marvel-Film kriegt ja immer irgendwie den Film und den Oscar. Krass fand ich dann so, also genau, und bester Film wurde eben dann nicht im Westen nichts Neues, sondern der im Westen nichts Neues hat 4 Oscars bekommen, einen davon den besten internationalen Film, so, das ist halt immer der, der sonst irgendwie nach Frankreich und so geht
meistens,
aber also schon ein cooler Erfolg, allein, dass ein deutscher Film irgendwie 4 Oscars bekommt, ist super cool.
Warte mal, hier steht,
ich glaube, die Leute sind noch
bester happy. Film hat Everything Everywhere,
genau.
Hast du nicht gerade gesagt, im Westen nichts Neues?
Bester internationaler Film.
Ach so.
Das ist nochmal, das ist der kleine hässliche Bruder von bester Film.
Verstanden, ja.
Okay. Ja. Wahrscheinlich, weil man sagt, die Budgets waren immer so klein im Ausland, also außerhalb von Amerika, deswegen gibt man denen eine extra Sparte, weil die gegen diese krassen amerikanischen Filme eh nicht gewinnen. I don't know. Jedenfalls hatte man sich diesmal als Deutschland, als Deutschland, erhofft, dass Westen nichts Neues auch den Hauptoscar besten Film sozusagen gewinnt. Ja. Hat er aber nicht. So, und den hat eben Everything Everywhere All at Once gewonnen. Und das war, glaube ich, auch so, also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ich muss zugeben, ich bin dann irgendwann gegen 4:30 auch pennen gegangen und habe mich bis irgendwie 4:30
durchgegangen. Ja, klar.
Weil mein Gehirn Matsche war und ich nicht mehr korrigieren konnte. Und dann hat es sich auch nicht gelohnt, aufzubleiben. Hat, glaube ich, die meisten, ich glaube, das war so der Gewinner des Abends, war Everything Everywhere. Genau. So, nette Kleinigkeiten für zwischendurch waren natürlich war diese Will Smith, Chris Rock Nummer ein Thema am Anfang, so ein bisschen bei dem Stand-up von Jimmy Kimmel. Ist es Jimmy Kimmel
gewesen? Ja.
Nee. Doch.
Ich glaube schon. Ja.
Ich weiß immer die Namen
von dem. Es war Kimmel, nicht Fallon, glaube ich.
Nee, Fallon war es nicht. Es war, wenn dann war es Kimmel. Und das war ein total nettes Stand-up. War total schön. War
keine Backpfeifen.
Nee, aber lustig darauf angespielt, also war schon ganz nett gemacht und irgendwie aber auch nicht zu angreifend, aber trotzdem nett irgendwie und war irgendwie witzig, mochte ich, weil was das Besondere an diesem Oscars, glaube ich, war, wenn man so, also wäre so mein Eindruck und ich glaube, der teilt sich auch so ein bisschen mit dem, was so die Menschen so sagen, dass das so Besondere an diesem Oscars waren, dass so viele Erstnominierte dabei waren, also zum Beispiel hier wie Everything Everywhere und der deutsche Film und so. Ja. Es war relativ es war nicht DiCaprio, es war nicht Brad Pitt, es war nicht Angelina Jolie, I don't know, es waren nicht diese ganzen klassischen Riesenstars. Ja, ja. Auch Colin Farrell ist eigentlich, der hat die goldenen Himbeeren immer gewonnen in letzter Zeit. So, der ist nicht krasser, also der war nicht krass im Hollywood-Business. Brendan Fraser, keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass er jetzt der große Abräumer in den letzten Jahren war, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, da waren eigentlich nur Leute, also Steven Spielberg und natürlich hast du John Williams und so, die halt irgendwie die Plätze, die stehen gar nicht mehr auf, die sitzen seit 60 Jahren auf diesem Platz und gewinnen und sind da. Und deswegen, es waren, Jimmy Kimmel hat dann so schön gesagt, hey, guck mal, die ist zuerst nominiert und der zuerst nominiert. Und alle haben sich so gefühlt gefreut darüber. Es war so wenig, ja, ja, ich bin übrigens das 10. Mal hier, hoffentlich gewinne ich diesmal, so diese Anspannung, sondern alle waren so, ey, das ist das Beste in meinem ganzen Leben, dass ich überhaupt hier sein darf. Und das war so die Stimmung, die sich durchgezogen hat. Und das war voll schön. Und zum Beispiel der beste Nebendarsteller, der von Everything Everywhere All at Once, der ist, glaube ich, auch der heute, ich habe noch nicht in die Nachrichten so richtig geguckt, aber der, glaube ich, auch so ein bisschen in den Titelseiten ist, weil der so eine bewegende, süße Rede gehalten hat und der sich so wahnsinnig gefreut hat und irgendwie, ich glaube, der auch im Flüchtlingslager war und hat dann erzählt so, ey, das ist so ein bisschen mein persönlicher American Dream und so, dass ich das geschafft habe irgendwie. Das ist, glaube ich, der kleine Junge aus dem Indiana Jones Film von ganz früher mal. Ist auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr viele, aus meiner Perspektive, echte, coole Emotionen. Und dadurch hat es voll viel Bock gemacht. Und war einfach ein bisschen was anderes als sonst, wo man dann eher so denkt, oh, wird Leonardo DiCaprio diesmal den Oscar bekommen oder geben sie ihm ein drittes Mal nicht? Was ja auch witzig ist, so super ein bisschen spannend, da so ein bisschen drauf zu gucken. Ne? Aber diesmal war es einfach so, du würdest dich mit jedem, der das gewinnt, eigentlich freuen, weil alle das irgendwie voll Bock haben und alle cool sind. Und ja, und ich habe für mich jetzt wieder eine schöne Liste an Filmen, die ich auf jeden Fall in nächster Zeit mal gucken werde. Das ist, ja. Deswegen war es ein gelungener Nachtkorrigierabend. Und ich muss sagen, ich bin erstaunlich fit dafür. Ich glaube, ich war nach so wenig Schlaf noch, also sehr lange nicht mehr so fit, weil ich dachte, meinen 31-jährigen fragilen Körper schadet richtig aus dem Leben.
Ja, ja.
Aber ich war in der Schule einigermaßen frisch. Frisch doch, also schon ziemlich frisch.
Jetzt schlafen
kann man morgen gut aus dem Bett. Und kann jetzt auch noch hier ein bisschen podcasten. Also eigentlich alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Nice, nice. Ich glaube, Samstagabend habe ich versucht, einen alten Oscar-Gewinner zu gucken.
Shape of Water? Ich wollte immer mal gucken.
Habe ich gesehen, habe ich sogar, glaube ich, im Kino gesehen, schon Jahre her.
Echt?
Das mit diesem Fischmonster, ne?
Fisch, ja. Man hört immer nur Fischsex.
Ja, ja.
Sex mit Fischmann.
Der ist ganz gut,
ich weiß.
Ja? Okay. Ich habe versucht, Mad Max zu gucken.
Wieso versucht? Der ist der Hammer. Hast du ihn ausgemacht? Ich hab nein.
10 Minuten ausgemacht, irgendwie.
Nein.
Ich weiß nicht. Ich fand das.
Fury Road oder den alten? Nee,
den neuen Fury Road.
Der ist mega. Aber
was geil daran?
Also im Kino, es war also der beste Action-Bombast-Film, ja, den ich je gesehen habe.
Das ist so ein Typ, der wird von so anderen Typen gefangen. Die haben alle irgendwie so ein weißes Gesicht und so komische Sekte. Also so ein ekliger, fetter Typ, der die ganze Zeit irgendwas einschmiert und dann fahren die irgendwie Benzin holen, dachte ich so, okay. Ich mag Tom Hardy, ne? Ich wollte das für Tom gucken,
ja.
Aber ich dachte mir so, ey, catch mich so gar nicht.
Ja, aber überleg dir, ob du es noch weiter angucken willst. Also, für den, also, ich glaube, es gab
also wird der denn geil
keinen so guten also Actionfilm. Storymäßig nicht.
Okay.
Also, so wie Marvel-Filme halt. Ja, aber Bruder, du bist der diese komischen, trashigen Netflix-Filme geguckt hat, diese Actionfilme mit Ryan Gosling. Wie hießen die? Diese ganzen Kackfilme?
Da gibt es so viele,
ich sag's nicht, welchen du meinst. Ja, ja, eben. Also, und das ist ja 100-mal besser. Und die hast du durchgeguckt. Und dem gibst du keine Chance.
Ich habe dir eine Chance gegeben, aber ich habe nach 10 Minuten fand ich das so langweilig, dass ich mir so dachte, boah.
Okay.
Vielleicht hast du einen Film, der versuche ich nochmal 10 Jahren nochmal oder so.
Vielleicht.
Ja. Ich habe aber auch.
Aber,
also, ich hab aber auch, vielleicht war ich an dem Abend auch nicht gut drauf. Ich habe auch Mute angefangen. Das ist einer von diesen Netflix-Trash-Filmen.
Okay, den kenne ich
nicht. Da geht's so, es spielt in irgendwie der Zukunft in Berlin irgendwie.
Irgendwer ist stumm.
Bitte?
Irgendwer ist stumm, oder?
Der Hauptdarsteller ist stumm und dann seine Freundin irgendwie verschwindet plötzlich und er geht dann auf Jagd quasi und versucht sie irgendwie die Bösen zu fangen und
revengen.
Ja, so ein bisschen. Da dachte ich mir auch so, boah, was soll das? Verschwendet nicht meine Zeit.
Ja, aber also ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass du Mad Max eigentlich einen guten Film findest. Also, weil das, was du jetzt gerade so erzählt hast, das könntest du mir an einem anderen Tag mit einer euphorischen Stimme in geil erzählen. Und dann war dieser Typ, der sich reingefahren und dann war dieser eklige, fette Typ, der da Boss und keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass du mir das irgendwie auch, also eigentlich hätte ich echt nicht gedacht, dass ich jetzt das so dass ich das rausbringt. Also vielleicht ist es ja Erwartungshaltung, ne? Vielleicht hast du irgendwie krasse Story erwartet.
Nee, ich habe eigentlich gar nichts erwartet für den Film, weil ich so dachte, okay, das ist wahrscheinlich so, die werden wahrscheinlich 2 Stunden durch die Wüste fahren und sich gegenseitig abmetzeln. Ja. So, und so der Erwartungshaltung habe ich das geguckt und dann dachte ich mir, vielleicht kommt da noch was so. Aber ich habe auch nicht lange geguckt irgendwie.
Ja. Also, ich sag dir auch ja immer ehrlich, wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, kann ich mir vorstellen, aber würde mich hart wundern, wenn du den schlechter findest als Wakanda Forever.
Wakanda Forever fand ich wirklich cool.
Ja, eben. Deswegen glaube ich, das würdest du das Gleiche dazu sagen.
Da hatte ich halt so eine Story im Kopf. Da wusste ich so, okay, es geht um die Story. Am Ende wird irgendwas in dem After-Trailer irgendwie gespoilert. Das ist richtig cool. Mhm. Ja. I don't know. You läuft jetzt weiter. Ja. Demnächst. Oder You gibt es jetzt neue Folgen
von. Demnächst? Ich glaube schon länger,
oder? Ich habe das Was haben wir heute?
Okay. Okay.
Also es gab so die erste Hälfte der Staffel und jetzt gibt es die zweite.
Mm. Okay. Ja. Ja, ich glaube, wir werden jetzt, also wir haben jetzt, wo wir eine Couch haben und jetzt mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen, vielleicht in nächster Zeit. Unsere nächste kleine Sendung, weil New Girl, ich glaube, das habe ich jetzt abgesetzt. Ich glaube, ich bin jetzt raus aus dem Game. Wir werden das mit White Lotus ersetzen, weil da haben wir viel Gutes von gehört. Die HBO-Serie, die jetzt auf Wow, also bei Sky läuft sozusagen. Ist auch so ein bisschen, also ich habe nur ein bisschen Podcast dazu gehört, ist im Prinzip so ein bisschen witzig, ein bisschen, ich weiß nicht, ob es auch Drama ist, aber so ein bisschen, naja, im Prinzip hast du ein Hotel, da sind Hotelgäste und du hast die zwischenmenschlichen Beziehungen dieser Hotelgäste und die sind irgendwie ein bisschen witzig, okay, und ein bisschen crazy und ein bisschen so. Und das wollen wir so als kleine Miniserie gucken und ich setze mich jetzt sehr dafür ein, dass wir endlich The Last of Us anfangen, weil da höre ich auch nur wahnsinnig Gutes von. Und da
das habe ich auch gehört, dass das geil sein soll.
Ja, und Mandalorian Staffel 3 ist gestartet, The Servant Staffel 9 ist gestartet, keine Ahnung, also ist jetzt auch schon durch, glaube ich. Es gibt so viel, was ich gerade gucken will und muss eigentlich, aber
die Zeit. Die Zeit, die Zeit. Die Zeit,
ja. Aber Osterferien kommen.
Was machst du so? Ich habe jetzt hier schon 20 Filme ausgesucht. Ja, why not, why not?
Das ist immer das Problem in den Ferien, dass dann Chiara das ja nicht hat.
Ja.
Was ich dann immer denke, so, jetzt kommt Chiara nach Hause, jetzt können wir 3 Filme starten. Und dann ist so, ich bin müde.
Das ist morgen früh aufstehen.
Ja. Ja. Und da bin ich natürlich total verständlicher Freund, der dann sagt, ja, kein Problem, ich habe Essen gemacht, geh ruhig schon mal schlafen, kein Problem. So bin ich dann.
Mhm. Ja. Ja. Würdest auch niemals spawnen um 22:30.
Exakt. Das wollte ich hier nochmal festhalten.
Ja, dann machst du einfach nachher zum Abend Gute-Nacht-Gebet, einfach 20 Ave Maria und dann ist gut.
Mm, sehr laut auch.
Ja, ins Fäustchen rein, so.
Achso, ja, ich mach das so laut, dass das die Nachbarn hören, damit die wissen, dass ich mich entschuldige.
Du sollst dich jetzt nicht outen, sonst kriegen die noch, dass du es warst. Besser nicht. Übrigens, hast du eigentlich, das kannst du mal für die Osterferie dir reinknallen, 4 Stunden Tesla-Präsentation.
Investor Day vor zwei Wochen oder so.
Hast du reingezogen?
Ich habe Twitter Live-Feed quasi gelesen, so ein bisschen dazu, die Sachen.
Gut. Musst du selber gucken. Schon geil. Schon gut.
Ja? Warte, ich versuche jetzt mal gerade in meinem Kopf.
Wahrscheinlich so wie, was als, noch mal? Wie ich mit Mad Max so 10 Minuten lang keinen Bock.
Nee, ich glaube. Warte mal, ich glaube, ich hatte da Leichtathletiktraining oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, am Ende dann quasi eingeschaltet in den Feed so und habe mir das dann danach, aber den Kram auch davor durchgelesen. Aber am Ende hieß es, glaube ich, so, jetzt kommen nur noch so Zahlengedöns, was kein Mensch versteht.
Also, glaub, die ganze Zeit.
Ja, aber waren es nicht am Anfang noch interessante Zahlen, am Ende eher weniger interessante Zahlen?
Ich finde, das war echt ganz konsequent.
Okay, gib mir die 3 Keyfacts.
Nee, du sollst das in Osterfeld angucken, da können wir danach drüber reden. Come on! Ich kann doch nicht 4 Stunden den zusammenfassen, das geht nicht. Das ist...
Ja, aber was ist das Highlight?
Das Highlight ist, dass die ein Auto bauen werden können in einem Jahr ungefähr, was in der Produktion einfach nichts kosten wird. So.
Das habe ich. Ja. Stimmt.
Die haben komplett.
Aber nichts mit Minen und so einem Kram, was wir vorher so spekuliert haben.
Nee. Also ein bisschen, aber nicht so richtig. Nee.
Okay.
Ja, aber eher so, guck mal, das hat Thomas Edison, wie heißt der Typ? Henry Ford.
Nikola Tesla.
Nee, das hat so Henry Ford so vor 100 Jahren eingeführt. Alle anderen machen es aber doch so, wir machen es jetzt halt komplett anders. Das ist super geil. Hier ist so. Fertig. Ja. Aber geil fand ich, das kann man sagen, dass die quasi vorgerechnet haben, wie man die ganze Welt quasi mit erneuerbaren Energien laufen lässt.
Ah, jo, das
hab ich ohne gesehen. Und so ein bisschen Bedenken ausgeräumt haben, so von wegen, ja, wir müssen die ganze Erde umdrehen und quasi so viele neue seltene Erden rausschürfen.
Stimmt, die haben doch irgendein cooles Substitut nochmal irgendwie genannt, oder? Irgendeinen geilen Ersatz, dass wir einfach weniger diese seltenen Erden irgendwie. Nee, genau, in dem neuen Auto sollen keine seltenen Erden verbaut werden, in dem Motor.
Ja, genau, so, ne? In dem Motor nicht. So, ja.
Das war doch irgendwie so ein krasses Thema. Das habe ich nur so ein bisschen mitgelesen.
Aber auch so insgesamt okay. Einfach, dass du einfach jetzt eine Vorlage hast, wo die einfach ausgerechnet hat und sagt, hey, guck mal, das geht. Weniger Minen, die wir brauchen und weniger Landmasse, als man denkt. Also es müssen nicht quasi alles mit Solar vollpflastern. Also es ist einfach nur ganz klar vorgerechnet, so sieht's aus, so und so machen wir das, deswegen funktioniert's. Also macht's einfach alles so, dann ist die Welt gerettet. Ende.
Mhm. Luisa Neubauer sagt, I like.
Ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht.
Ja. Ah doch, ich glaube schon.
Wer ist das überhaupt?
Erneuerbare Energien bei dem Thema einfach?
Ja, also, aber nee.
Neben Kriegsschauplätze so ausblenden?
Eden bad.
Ja, aber das ist ja auch nicht, das kann es ja auch getrennt voneinander
betrachten. Nicht auf Twitter.
Ich glaube, sie könnte
das. Ich weiß nicht, wer das ist, wen reden wir? Das ist so ein Scheiß.
Vielleicht ist mal Future Aktivistin.
Ah, okay. Greta? So wie Greta, aber anders.
Homie quasi, genau.
Ja. Von dir? Oder von Greta?
Nein, ja, von mir, klar. Ja. Wir sind so, nein.
Da dachte ich jetzt so, Kölner Kids.
Nee, die macht den 1,5-Grad-Podcast zum Beispiel bei Spotify, wo sie so ein bisschen Klimathemen bearbeitet und so ein Kram. War letztens auch bei Kurt Krömer im Podcast und so weiter und so fort.
Auch ein Hobby.
Wirklich cool. Mag die.
Auch ein Hobby.
Absolut.
Das ist echt coole Hobbys, ey.
Ja, klar. Dann
hängst du mit mir ab, what's up?
Ach, schön. Ja, nee, das andere ist nicht.
Was denn? Sag nur Thema.
Nee, kann ich im Podcast sagen. Es geht um. Nee.
Okay, viel Spaß euch allen.
Schulinterne Abrechnungsdinge.
Ja, also. Da wurde auch mal Steuerberater geschrieben. Was soll die Scheiße? Was macht ihr denn gerade? Da war ich echt froh, die gesagt haben: Ja, laut Gesetz haben wir noch bis August Zeit. Ich so, geil, reiz das aus, mach am letzten Tag. Spaß.
Alrighty, dann packen wir's. Einen wunderschönen Abend. Ciao.